Wer uns schon länger verfolgt, der wird vielleicht hin und wieder schon etwas von unserem heutigen Kooperationspartner Femtasy gehört haben. Femtasy ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Hörgeschichten von Frauen für Frauen konzipiert und damit ein ziemlich innovativer Vorreiter. Da sind wir mal ehrlich, erotische Inhalte haben sich viel zu lange nur auf Männer fokussiert. Und ich lieb's, dass da inzwischen einfach umgedacht wird. Und siehe da, erotische Geschichten erleben unter Frauen gerade ein echtes Comeback. Nicht nur in der Buchbranche. Warum also nicht auch erotische Hörgeschichten? Die App selbst könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie Spotify, nur eben nicht mit Musik, sondern mit sexy Audios, in denen ihr die Hauptrolle spielt und die eben nicht über Bilder funktionieren, sondern über das, was im Kopf passiert. Die Hörgeschichten bieten also jede Menge Raum für Intimität, Me-Time, die nur euch gehört und vor allem für die eigene Fantasie, ganz ohne visuelle Vorgaben. Und aus zuverlässiger Quelle weiß ich, was Stimmen in Menschen auslösen können. Ich erinnere mich da im Speziellen an unser Weihnachtshörspiel von vor ein paar Jahren. Und ihr glaubt nicht, wie viele Nachrichten ich im Anschluss bekommen habe, wie sexy die Stimme von Sprecher XYZ doch ist. Und Femtasy hat mir erlaubt, euch schon jetzt eine kleine Kostprobe zu geben. Und im Zuge dessen würde ich euch gerne Raphael vorstellen.
Dein nächstes Audioerlebnis wartet nur auf dich. Höre alle Audios jetzt einen Monat kostenlos.
Aber nicht nur seine, sondern auch viele weitere Stimmen hört ihr auf Femtasy. Probiert's einfach mal aus. Das Probeabo kostet nichts und ihr habt einen Monat lang Zugriff auf alle 1700 Audios. Und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr zusätzlich 25 Euro auf ein Jahresabo, wenn ihr euch denn für eines entscheidet. Alle Infos zu Femtasy und dem Angebot habe ich euch aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree hinterlegt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Und da wir in der letzten Folge sehr weit in die menschlichen Abgründe hinuntergekrochen sind, gönnen wir uns heute nochmal ein kurzes Durchatmen und widmen uns einer weiteren Zuhörerfolge.
Das finde ich ganz fantastisch. Einer klassischen Zuhörerfolge, heute ohne X-Faktor-Aspekt.
Genau.
Ganz cozy, gemütlich, so wie es das Wetter, was gerade hier zurzeit grau und regnerisch und ganz kalt ist schon.
Voll.
Irgendwie auch erforderlich macht.
Ja,
und
es
gut
ist
tut.
Richtig winterlich geworden.
Ja.
Ich habe ja auch ein Kerzchen an.
Ja.
Und genau, wir haben allerlei Geschichten im Gepäck. Jetzt wieder die Frage, wer fängt an?
Boah, ich habe gar keine Ahnung, wer hat angefangen.
Ich auch nicht, wir haben komplett den Überblick verloren.
Ich weiß es auch nicht, vielleicht machen wir es einfach random. Ich würde sagen, von mir aus fange ich an.
Okay, gut.
Okay.
Dann geht's los mit einer langen Einsendung.
Jawohl. Wir haben Zuhörerinnen-Einsendung Nummer 1 und die kommt von Lea. Und Lea schreibt das Folgende. Liebe Denise, liebe Pia, vor ein paar Wochen bin ich auf euren Podcast gestoßen und bin zuletzt auf die Folge gestoßen, in der ihr die True Creep Serie angekündigt habt. Ja,
ja, kürzlich.
Okay. Ist auch nicht richtig weiter verfolgt worden. Gut. Ich bin total begeistert von eurem Podcast und suchte ihn förmlich durch. Ich höre in der Regel keine Podcasts und bin nur durch Zufall auf euren gestoßen. Zu Beginn möchte ich euch sagen, dass mir das gesamte Konzept mega zusagt. Ihr Kriminalfälle, Cold Cases, die Zuhörerfolgen sowie Creepypastas unglaublich gut rüberbringt und ich euch wirklich gerne zuhöre. Da ich ausschließlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und sich die Strecken bis zur Arbeit oder zur Uni oft ziehen, bin ich umso glücklicher, wenn ich mich an einem Stück einer Folge widmen kann. Manchmal denke ich mit Vorfreude an den Feierabend, um endlich den Podcast wieder einschalten zu können. Da mir euer Podcast so gut gefällt, würde ich euch gerne meine Geschichten erzählen, welche sich ausschließlich auf das Paranormale beziehen. Die erste Geschichte wird leider etwas umfangreicher, wofür ich mich an dieser Stelle vorab schon entschuldigen möchte. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Geschichten in euren Podcast mit einbeziehen würdet. Da es 3 Stück sind und ich mich nie kurz fassen kann, könntet ihr die Geschichten ja jeweils vielleicht in unterschiedlichen Folgen unterbringen. Natürlich nur, wenn euch die Geschichten zusagen. Ganz liebe Fangrüße, Lea. Das finde ich süß, ganz süß. Aber nein, wir bekommen heute die volle Packung, Lea, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also es wird sich jemand schuldigt über zu lange Einsendungen, aber das ist doch, wir freuen uns und das ist dann halt auch meistens irgendwie schön atmosphärisch und immersiv und so. Also wir sind im Gegenzug sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmt und so lange eure Erfahrungen verfasst.
Und wir hoffen, dass du uns noch gewogen bist, liebe Lea.
Auch das.
Genau. Nach all der Zeit und auch nachdem wir True Creep nicht so richtig weiterverfolgt haben. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Geschichte Nummer 1. In der Wohnung, in der ich 15 Jahre lang seit meiner Geburt aufwuchs, hatte ich in meinen ersten 3 Lebensjahren ein kleines Kinderzimmer. Ich kann mich noch erinnern, dass ich furchtbare Angstzustände und Weinanfälle hatte, wenn ich abends allein in meinem Zimmer sein musste, da ich mich immer so fühlte, als ob sich irgendeine Präsenz mit mir im Zimmer aufhielt. Irgendwann begann es, dass ich in der Nacht wach wurde und über meinem Gitterbettchen ein furchteinflößendes Gesicht eines Mädchens über mir schwebte, welches langsam immer näher auf mich zukam, bis es ganz nah an meinem war. Es verschwand erst, als meine Mutter das Zimmer durch mein bitterliches Weinen betrat. Das Mädchen wird wohl circa 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte schwarzes, zotteliges, schulterlanges Haar, ein fahles, mit etlichen hervorstehenden Adern durchzogenes Gesicht und nach hinten gerollte Augen. Dazu hatte sie ein furchtbares Lächeln, was sich von einem Ohr zum anderen erstreckte. Dieses ging einige Jahre so, bis es plötzlich aufhörte. In der Zeit der Vorkommnisse wurden meine Eltern phasenweise nachts wach, weil sie ein bitterliches Kinderweinen vernahmen. Als sie nach mir schauten, schlief ich jedoch fest. Dazu ist zu sagen, dass wir damals in einer eher seniorenlastigen Gegend wohnten. Es gab keine weiteren Kinder in der unmittelbaren Nachbarschaft. Ich kann nicht genau sagen, wann die Besuche des Mädchens aufhörten, aber sie blieben irgendwann einfach aus. Irgendwann, als ich eingeschult wurde, tauschten meine Eltern und ich mein Kinderzimmer gegen ihr Schlafzimmer. Seitdem fielen ständig Gegenstände in der Küche herunter, wie zum Beispiel schwere Holzschneidebretter von der Arbeitsplatte. Als ich circa 9 oder 10 Jahre alt war, schenkten mir meine Eltern einen eigenen Fernseher mit integriertem DVD-Player. Ich hatte meine allabendliche Zu-Bett-Geh-Routine, welche beinhaltete, dass ich meine Serie zu Ende schaute und ab 19 Uhr begann, mein Bett vorzubereiten, unter anderem die Kuscheltiere vom Bett zu entfernen. Dazu musste ich dem Fernseher den Rücken zuwenden. Zwischendurch schaute ich immer wieder über die Schulter zum Fernseher, um den Inhalt der Serie weiter zu verfolgen. Eines Abends begann es, dass ich wieder dieses eindringliche Gefühl hatte, nicht allein zu sein. Als ich abermals über die Schulter blickte, um den Verlauf der Serie mitzuverfolgen, stand links neben dem Fernseher auf einmal das altbekannte Gesicht mit dem Rest des Körpers. Ich war wie versteinert und brachte keinen Ton raus. Als ich das Mädchen so dort stehen sah, war mir bewusst, dass mir meine Fantasie damals keine Streiche gespielt hatte und ich dieses Gesicht damals tatsächlich über meinem Gitterbettchen habe schweben sehen. Das Mädchen stand dort so circa 2 Sekunden, bis es wieder verschwand. Manchmal machte sie sich auch durch die Betätigung des DVD-Players am Fernseher mitten in der Nacht bemerkbar, als der Fernseher aus war. Dann fuhr die Klappe des DVD-Players einfach selbstständig raus. Ich hatte die Vermutung, dass ich im Schlaf eventuell an die Fernbedienung gekommen sein könnte. Als dies öfter geschah, legte ich sie bewusst vor dem Zubettgehen auf den Nachttisch und trotzdem passierte es. Dies ging einige Jahre fast jeden Abend so. Außerdem ging meine Nachttischlampe immer wieder von alleine an, wodurch ich entweder wach wurde oder am nächsten Morgen von meinem Vater angesprochen wurde, dass ich gefälligst das Licht nicht ständig einschalten und über Nacht brennen lassen solle, da das Stromverschwendung wäre. Sie tauchte sogar teilweise in meinen Träumen auf und jagte mir eine Heidenangst ein. Zum Beispiel habe ich mich in meinem Traum mit einem Fotoapparat selbst fotografiert und machte eine Fotoreihe. Als ich die Fotos entwickeln ließ, musste ich feststellen, dass sie sich auf jedem der Fotos befand und bei jedem einzelnen einen Schritt näher hinter mir. Meiner Mutter berichtete ich von den angsteinflößenden Erscheinungen. Sie glaubte mir und äußerte, dass das nichts Neues für sie wäre. Sie bestätigte, dass ich als kleines Kind immer wieder von einem Mädchen in meinem Zimmer erzählte, das nicht nett war und ich Angst vor ihr hätte. Da ich aber noch sehr klein war, konnte ich sie nicht näher beschreiben. Meine Mutter berichtete mir außerdem von einem Vorfall, der sich ereignete, als ich noch sehr klein gewesen war. Meine Mutter wollte mit mir das Haus verlassen und bekleidete mich auf dem Wohnzimmertisch. Circa 1 Meter von dem Tisch entfernt stand eine sehr hohe Vitrine, auf der eine große Ledertasche mit Büchern gelagert war.
Die Tasche fiel, während meine Mutter mit mir beschäftigt war, einfach runter und landete auf dem Tisch in der Nähe meines Kopfes. Sie sagte, es sah so aus, als ob die Tasche vom Schrank gestoßen wurde und sie mit einem großen Bogen auf dem Tisch gelandet wäre. Sie packte mich anschließend und verließ sofort mit mir das Haus. Mein Vater belächelte mich, als ich ihm von dem Mädchen erzählte und äußerte, dass ich mich nur wichtig tun wolle. Als mir das Mädchen einfach keine Ruhe ließ, kontaktierte meine Mutter meine Tante, die schon immer einen Bezug zum Paranormalen hatte, und bat sie, uns zu besuchen und dem Ganzen auf den Grund zu gehen. In der Zwischenzeit traute ich mich nicht mehr, in meinem Zimmer zu schlafen, sodass ich mit meiner Mutter im Bett meiner Eltern schlief und mein Vater in meinem Bett. Und dann geschah es wieder. Er erzählte mir jetzt von einem sehr unangenehmen Gefühl, das er nicht näher beschreiben konnte, und erwähnte ebenfalls den DVD-Player, der einfach mitten in der Nacht ausfuhr. Als meine Mutter meiner Tante kontaktierte, um uns mit dem Problem zu helfen, gab meine Mutter meiner Tante absichtlich vorab keine Informationen zu den besonderen Merkmalen der Erscheinung des Mädchens, um für sich und insbesondere meinen Vater die Bestätigung einzuholen, dass dieses Mädchen kein Produkt meiner Fantasie war. Meine Tante traf also bei uns ein, ging durch die Wohnung und bestätigte die Präsenz des Mädchens. Bevor sie weiter mit meinen Eltern sprach, begann sie zu beten und reinigte durch Ausräuchern die Wohnung. Anschließend setzte sie sich mit uns an den Tisch und erzählte, was ihr das Mädchen über sich, ihre Vergangenheit und den Grund ihrer Anwesenheit offenbarte. Und zwar stand lange vor dem Haus, in dem wir jetzt wohnten, an der Stelle eine große Villa, in der das Mädchen mit ihrem alleinerziehenden Vater lebte. Er habe sie wohl auf schreckliche Weise misshandelt, bis sie ihrem Leid schlussendlich ein Ende setzte und sich selbst im Keller erhängte. Daraufhin sei der Vater weggezogen und die Villa wurde in den darauffolgenden Jahren abgerissen und unser Haus wurde mit der Zeit auf diesem Grund gebaut. Sie erwähnte meiner Tante gegenüber, dass sie eifersüchtig auf meine behütete Kindheit sei. Nachdem die Wohnung gereinigt worden war, sah ich das Mädchen nie wieder. Geschichte Nummer 2, Teil 1. Ich habe mich mit dem Vater meines Ex-Freundes sehr gut verstanden. Er war sein ganzes Leben lang schwer krank und hatte krankheitsbedingt nur noch ein Bein. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er im Krankenhaus und in Kurzzeitpflege mit dem Ziel, wieder nach Hause zu kommen. Doch leider konnte ihm dieser Wunsch nicht erfüllt werden, da er im Krankenhaus verstarb. Bevor das geschah, besuchte ich ihn einige Male allein, kochte für ihn seine gewünschten Speisen und half ihm teilweise bei der Pflege. Ich machte das alles gerne für ihn, da ich ihn wirklich sehr gern hatte. Nachdem er verstarb, träumte ich zweimal von ihm. Im ersten Traum fand ich mich liegend auf einem Marmorboden in einer fremden Wohnung wieder. Ich stand auf und versuchte herauszufinden, wo ich mich befand. Ich kam an der offenen Tür zu einem Balkon an, der sich über einen wunderschönen, sattgrünen Garten erstreckte und zu einem schönen, dichten Wald ausgerichtet war. Auf diesem Balkon saß der Vater meines Ex-Freundes mit dem Rücken zu mir gewandt. Er sah so gesund aus und hatte sogar seine beiden Beine. Ich stellte mich schräg hinter ihn. Keiner von uns sagte was, bis er sich plötzlich zu mir umdrehte und mit seinen stahlblauen Augen in meine Augen blickte und sagte, »Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber zwei deiner Onkel werden sterben.« Nachdem er das sagte, war es, als würde ich aus dem Traum gerissen werden. Es war, als ob sich ein Tunnel um mich herum bilden würde und ein Sog mich aus dem Traum reißen würde. Ich sah noch, wie er sich wieder nach vorne drehte und in den Garten schaute. Dann wachte ich auf und erzählte meiner Mutter unmittelbar von dem Traum. Circa eine Woche später verstarb der Bruder meines Opas. Etwa zwei Wochen danach verstarb plötzlich ein weiterer Bruder meines Opas. Zwar handelte es sich um meine Großonkel, aber die Tatsache, dass er mir dies in meinem Traum voraussagte, war sehr verblüffend. Geschichte Nummer 2, Teil 2. Es ist zu sagen, dass ich mich zu dem Zeitpunkt sehr schlecht fühlte, den Kopf voller Sorgen hatte und gefühlt aus diesem Tief nicht mehr rauskam. In einem meiner Träume befand ich mich in der Innenstadt meiner Heimatstadt und ging betrübt über die Straße, mit dem Blick in eine Richtung gerichtet. Plötzlich spürte ich, wie eine große, kräftige Hand meine linke Hand packte und unsere Finger die jeweils andere Hand umschlangen, so als würde ein Pärchen Händchen halten. Meine Finger umschlangen die Hand des anderen wie im Reflex. Ich wunderte mich, zu wem die Hand gehörte und sah immer noch gehend nach links. Da erkannte ich, dass es der Vater meines Ex-Freundes war, der mich nicht ansah, aber in die Richtung starrte, in die ich zuvor meinen Blick gerichtet hatte. Er sah mich weiterhin nicht an, sagte aber, »Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.« Danach wachte ich sofort auf. Ich fühlte mich sehr wohl und bin der festen Überzeugung, dass er insgeheim über mich wacht. Geschichte Nummer 3. Ich hing damals sehr an meiner Oma. Sie war wie eine zweite Mutter für mich. Als meine Eltern früher beide berufstätig waren, holte sie mich immer vom Kindergarten und von der Grundschule ab. Sie war immer für mich da, obwohl sie sehr krank war. Kurz vor meinem 11. Geburtstag verstarb sie während eines langen Krankenhausaufenthaltes, währenddessen ich sie nicht besuchen durfte, da es ihr zu schlecht ging. Da meine Eltern wollten, dass ich sie so in Erinnerung behalte, wie ich sie zuletzt gesehen hatte, gaben sie mir trotz meiner Bitte nicht die Erlaubnis, mich von ihr zu verabschieden. Daran habe ich sehr lange zu knabbern gehabt. Meine Oma hatte zu Lebzeiten immer ihr Stammlokal in der Stadt, in dem sie Kaffee trank und die Leute, die an ihr vorbeigingen, beobachtete. Sie nahm mich jedes Mal mit. Diese Zeit genoss ich sehr und ich wünsche sie mir heute so oft zurück, um sowohl über Alltägliches als auch für mich wichtige Themen zu sprechen. Eines Nachts, Jahre nachdem meine Oma gestorben war, träumte ich, dass ich an dem Lieblingscafé meiner Oma vorbeikam, das in der Realität schon lange geschlossen war. Das war mir in dem Traum auch bewusst, doch ich schaute trotzdem, wie ich es immer tat, wenn ich zu Lebzeiten meiner Oma an dem Café vorbeiging, im Vorbeigehen hinein. Im Traum natürlich mit der Erwartung, niemanden vorzufinden, da ich wusste, dass meine Oma tot war. Doch ganz hinten in der Ecke sah ich sie sitzen. Sie saß lässig auf einem Stuhl und sprach mit zwei älteren Damen, jeweils mit schneeweißem Haar und Dauerwelle, die beide zu ihr gewandt saßen. Ihr ging es sichtlich gut. Als ich sie sah, stürmte ich in das Café, fiel vor ihr auf die Knie und weinte so sehr. Ich sagte, Oma, ich vermisse dich so sehr. Ich liebe dich über alles. Ich brauche dich. Bitte komm wieder zurück. Ich kann nicht ohne dich. Sie sah mich an, beugte sich vor, umrahmte mein Gesicht mit ihren Händen und sagte zu mir, Kind, ich sehe doch jeden Tag, dass du auch ohne mich kannst. Und dann bin ich aufgewacht. Während ich das schreibe, kommen mir auch heute noch die Tränen, obwohl sie bald 14 Jahre fort ist und der Traum wahrscheinlich auch schon 10 Jahre her. Aber ich bin so glücklich, dass ich ihr alles sagen konnte, was ich sagen wollte und mich so von ihr verabschieden konnte. Ich weiß, dass sie immer bei mir ist und über mich wacht.
So, das waren die Einsendungen von Lea. Vielen Dank, liebe Lea, dafür.
Ganz lieben Dank, genau. Also für alles, ne? Für die tollen Geschichten und auch für dein Vertrauen, diese doch sehr persönlichen Geschichten uns hier für diesen Podcast anzuvertrauen.
Mich hat das sofort an unsere Freundin Nina erinnert.
Ja.
Oder die Folge, die wir mal mit ihr aufgenommen haben.
Und den Opa.
Ja, und aber auch dieses, dass sie manchmal, also in bewegten Phasen oder in schweren Zeiten vermehrt irgendwie auch vom alten Haus ihrer Familie träumt und da irgendwie Gespräche mit schon verstorbenen Familienangehörigen hat, die dann oft irgendwie Klarheit bringen oder irgendwie beruhigend sind oder Antworten liefern. Das hatte sie uns damals, meine ich, auch in der Folge erzählt und das finde ich sehr schön und diesen Zugang scheinst du ja auch irgendwie zu haben, Lea, und das ist sehr, ja, ich finde, das gibt einem ein sehr warmes Gefühl und bei so Sachen will ich da auch immer gar nicht rumanalysieren, was da jetzt realistisch der Grund für sein kann, weil Fakt ist, es ist tröstlich und helfend und es tut niemandem weh.
Und du hast offensichtlich zwei sehr aktive Schutzengel.
Ja.
Das ist natürlich auch sehr schön und gibt einem ein gutes, vertrauensvolles Gefühl ins Leben, so insgesamt, ne?
Genau.
Mich würde allerdings interessieren, diese Fotos. Also du hast am Rande, Lea, diese Fotos erwähnt, die du entwickeln hast lassen und auf denen du dieses Mädchen sehen konntest. Das wäre natürlich, also was hast du mit diesen Fotos gemacht, weil... Also ich nehme an, die gibt's nicht mehr, sonst hätten wir bestimmt was beigelegt bekommen. Aber das ist ja fast proof aus so einer Zeit.
Wäre natürlich krass, wenn diese Fotos noch existieren würden. So generell die erste Geschichte ist vom Vibe natürlich sehr anders. Ja. Und ich hatte, also das hat mich einfach an The Ring erinnert. Keine Ahnung, was steht sie auch neben dem Fernsehen? Entschuldigung. Es ist so Horrorfilmmaterial. Und das ist halt immer das Ding, ne? Wenn es Proof gibt, ey, immer her damit.
Jo.
Nehmen wir alles.
Jo.
Gut, vielen Dank, liebe Lea.
Genau, merci, merci.
Unsere nächste Einsendung kommt von einem männlichen Hörerherzchen, eine seltene Spezies, namens Alex. Und er schreibt, Hallo Denise, hallo Pia. Mein Name ist Alex und hier zuerst die üblichen Komplimente. Euer Podcast ist der beste True Crime Mystery Podcast, den ich kenne. Ich habe jede Folge gehört. Die Themenauswahl und die Qualität holen mich immer wieder ab und es macht riesigen Spaß, eure Fortschritte von Folge 1 bis zur Gegenwart zu verfolgen. Ich finde es sehr unangenehm, wenn ich heute Folge 1 höre, aber vielen Dank. Oh, es geht noch weiter mit den Lobpreisungen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen das vorlesen, weil Leute
ja,
sich Zeit
mach.
Nehmen.
Ja, jetzt mach. Red nicht so viel drumherum.
Okay. Ich wollte mich schon wieder rechtfertigen. Denise, die vom ersten Satz an eine Atmosphäre schafft, an der man kleben bleibt und ein absolutes Erzählmonster ist. Pia, die Professionelle, die ihre Stimme in die Geschichten einwebt und nicht nur vorliest. Macht weiter so, ich freue mich auf weitere Stories, Geschichten und einfach nur auf gute Unterhaltung. Nun zu einer meiner persönlichen Geschichten. Wenn ihr glaubt, das wäre etwas für eure Hörerschaft, könnt ihr es gerne veröffentlichen.
Also erstmal danke für diese Lobpreisung, lieber Alex.
Aber
es
hallo.
Es geht natürlich runter wie Öl, sag ich ehrlich. Ja. Vielen, vielen lieben ja. Dank. Wir freuen uns und wir hoffen, du hörst uns noch zu. Liebe Grüße.
Voll.
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Also, die Geschichte trägt die Überschrift Träumig. Habt ihr Lust, eine weitere Geschichte zum Thema Schlafparalyse oder Schlafwandeln zu hören? Dann habe ich hier eventuell etwas Interessantes für euch. Seit ich denken kann, habe ich sehr intensive Träume, an die ich mich oft auch nach dem Aufwachen erinnern kann. So gibt es sehr viele Träume, die noch deutlich in meinen Erinnerungen abrufbar sind. Soweit nicht unbedingt ungewöhnlich, doch eines Nachts träumte ich einen Traum, der bisher einzigartig war und sich bis heute auch nicht wiederholt hat. Von diesem Traum möchte ich euch erzählen. Albträume passieren hin und wieder mal. Schlafparalysen sollen auch vorkommen, wenn auch zum Glück selten und bei weitem nicht bei jedem, der schlecht träumt. Und zu guter Letzt Schlafwandeln, auch etwas, wovon jeder schon einmal gehört hat. Erfahrungen aus erster Hand bekommt man jedoch nur selten zu hören. Könnt ihr euch vorstellen, dass das alles auf einmal zur gleichen Zeit passieren kann? Es ist Sommer. Ich liege bei geöffnetem Fenster in meinem Bett und schlafe. Es ist warm. Ein laues Lüftchen weht durch meine kleine Wohnung unterm Dach. Plötzlich schrecke ich durch ein ungewöhnliches Geräusch auf und stehe von einer Sekunde auf die andere senkrecht im Bett. Irgendwas ist vor meinem Fenster. Irgendwas macht Geräusche bei dem Versuch, in meine Wohnung zu kommen. Ich sehe nur einen Schatten. Es ist dunkel und ich kann nicht erkennen, was es ist. Mein Herz rast und schlägt mir bis zum Hals und in mir kommt echte Panik auf. Ich folge meinem Fluchtreflex, springe auf und renne ins Bad, wo ich die Tür hinter mir zuschlage und versuche, mich zu beruhigen. Moment mal, kann es sein, dass du noch träumst, denke ich mir und schaue mich selbst im Badezimmerspiegel an. Durchaus möglich, wäre nicht das erste Mal, dass ich woanders aufwache. Noch immer rast mein Herz und ich schaue auf mein Handgelenk, um die Uhrzeit abzulesen. Doch auf meiner Armbanduhr sind keine Ziffern zu sehen. Ich schaue noch einmal in den Spiegel und stelle fest, dass mein Gesicht grau wie Stein ist, als ich plötzlich ein Rascheln vor der Badezimmertüre höre. Der Gedanke zu träumen ist verflogen und die Panik bahnt sich wieder ihren Weg. Irgendetwas Bedrohliches ist da in meiner Wohnung und wenn ich nicht die Nacht verbarrikadiert im Badezimmer verbringen möchte, muss ich raus und nachsehen, was es ist. Ich öffne die Tür einen Spalt weit und schaue in das Halbdunkel, wo ich schließlich erkenne, was mich da mitten in der Nacht heimgesucht hat. Es ist ein schwarzer Vogel, etwa so groß wie eine Eule, und er sitzt circa 2 Meter von meinem Bett entfernt auf dem Boden. Er raschelt mit seinen Flügeln, macht aber sonst keine Geräusche oder Bewegungen. Ich fasse all meinen Mut zusammen und verlasse die Sicherheit meines Badezimmers, stürze an dem Tier vorbei, zurück in mein Bett. Wieder der Gedanke, träumst du? Normalerweise ist doch jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich realisiere, dass ich nur träume und aufwache. Aber ich wache nicht auf. Ich schlafe aber auch nicht. Ich will mir selbst sagen, jetzt doch bitte aufzuwachen und anschließend weiterzuschlafen, aber der Gedanke schwirrt nur kurz durch meinen Kopf und ist sofort wieder verschwunden. Mein Unterbewusstsein sagt mir ganz deutlich, dass ich träume, aber es kann mich nicht davon überzeugen. Ich sitze auf der Bettkante und kann mich nicht rühren, als der schwarze Vogel plötzlich langsam seinen Kopf dreht und genau in meine Richtung schaut. Erneut beginnt mein Herz wie wild anzuschlagen. Ich kann mich nicht bewegen. In meinem Kopf beginnt ein Zwiegespräch. Entweder du unternimmst jetzt etwas dagegen oder das Ganze wird nicht gut enden. Der träumende Alex möchte sich am liebsten wieder im Badezimmer einschließen. Ein anderer Teil von mir schmiedet aber bereits einen anderen Plan. Irgendwann nehme ich all meinen Mut zusammen und beschließe, den Vogel einzufangen. Dazu plane ich, meine Bettdecke zu nehmen und sie über den Vogel zu werfen, um diese samt Kreatur aus dem Fenster zu werfen. In diesem Moment bin ich sprichwörtlich zweigeteilt. Ein schlafender, träumender Teil, sowie der Rest von mir, der zwar wach und sich bewusst ist, jedoch keine Kontrolle hat. Ich war mir also zu diesem Zeitpunkt absolut bewusst, dass ich nicht wach bin. Ich konnte aber auch nicht aufwachen. Normalerweise gelingt mir das, wenn ich realisiere, dass ich träume. Vor allem, wenn es wirklich absurde Träume sind. Ein Realitätscheck, der bei mir funktioniert, ist es, auf meine Armbanduhr zu schauen. Es gibt keine Zeit, wenn ich träume. Ich versuche also, die Uhrzeit abzulesen, aber meine Uhr hat noch immer keine Ziffern. Eigentlich das Signal, um aufzuwachen, kurz zu schmunzeln über diesen absurden Traum und weiter zu schlafen. Aber es funktioniert nicht. Ich sitze nach wie vor auf der Bettkante, schaue ängstlich rüber zu dem schwarzen Vogel, der mich irgendwie an dem Ort festhält, an dem ich mich befinde, als mir eine Idee kommt. Ich nehme meine Fotokamera zur Hand, die zum Aufladen auf meinem kleinen Nachttisch steht. Ich schalte sie ein und aktiviere den Videomodus. Ein kleines rotes Licht verrät mir, die Kamera zeichnet ein Video auf. Ich platziere das Gerät mit zittrigen Händen auf dem Fußboden in Richtung des Vogels. Kurz darauf nehme ich all meinen Mut zusammen und werfe meine Bettdecke wie geplant mit einer Bewegung, wie sie Fischer machen, die ihre Netze auswerfen, über den Eindringling. Getroffen. Ich greife mir die Kamera und renne wieder, wohin auch sonst, ins Badezimmer. Dort beende ich die Aufnahme, schalte in den Wiedergabemodus und schaue mir das Video an. Das ist der Moment, in dem ich tatsächlich vollständig aufwache. Mein Herzschlag verlangsamt sich, die Anspannung fällt von mir ab, als ich realisiere, was ich da mit meiner Bettdecke eingefangen habe. Auf dem Video ist zu sehen, wie ich mich auf Zehenspitzen mit der Decke in den Händen an den Vogel heranschleiche, ihn einfange und dann durchs Bild Richtung Bad renne. Was ich tatsächlich eingefangen habe, war eine Kunststoffverpackung, wie sie als Transportverpackung um PET-Wasserflaschen verwendet wird. Diese hat sich wohl auch durch einen Luftzug in Richtung Bett bewegt, wo sie harmlos vor sich her raschelte. Wie mein schlafendes Ich das zu einem schwarzen Vogel gemacht hat, weiß ich leider nicht. Nachdem ich das Geheimnis gelüftet hatte, nahm ich meine Bettdecke und kehrte ins Bett zurück, wo ich den Rest der Nacht friedlich weiterschlief. Am nächsten Morgen erinnerte mich erst die Kamera an die Erlebnisse der letzten Nacht. Dieses Video existiert. Es liegt seit vielen Jahren auf einer Speicherkarte irgendwo in der Unordnung meiner Wohnung verborgen. Noch nie konnte ich mich trotz eindeutiger Hinweise, dass ich träume, nicht aus einem Traum befreien. Mein schlafendes Unterbewusstsein hat mich bis zu dem Zeitpunkt festgehalten, an dem ich Beweise liefern konnte, dass dies nicht die Realität ist. Aber es hat wohl Eindruck hinterlassen, denn auch wenn ich immer noch wilde Träume habe, ab diesem Zeitpunkt war es einfacher denn je zu erkennen, was real ist und was nicht. Es ist jetzt 1.37 Uhr in der Nacht. Meine Uhr hat Ziffern und scheint zu funktionieren. Ich träume also nicht. Aber wer weiß schon, wo wir hingehen, wenn wir träumen? Wer passt auf einen auf, dass wir sicher wieder zurückkehren? Ich denke, niemand, der wach ist, kann das ergründen. Und die, die schlafen, sind zu beschäftigt mit ihren Träumen. So funktioniert das nun mal. Manche Dinge bleiben für immer zwischen den beiden Welten hängen. Solange ich es nicht selbst bin, geht das für mich in Ordnung. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und angenehme Träume. Viele Grüße aus der Randgruppe, Alex.
So, also wie wortgewandt will man sein und wie charmant will man schreiben? Alex so, ja.
Ja.
Das ist ja so geil gewesen und ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht.
Ja, es
nicht.
Ist einfach so witziger Plot-Twist am Ende, oder?
Es ist so geil. Ich finde es so geil. Ich würde dieses Video echt super gerne sehen. Wenn du irgendwie dich noch bemüßigt fühlst, uns dieses Video zu schicken, wir würden es auch nicht veröffentlichen, wenn du das nicht möchtest, logischerweise.
Ja, ja.
Aber einfach nur für uns. Ich wäre auch sehr neugierig. Vielen, vielen Dank für diese absolut...
Doch auch erheiternd.
Tolle, ja, und wie gesagt, ich bin noch ganz begeistert von deinen rhetorischen Fragen und von deinen Worten. Ich bin ganz begeistert, wie toll.
Es war ja auch so, also fast wie so ein Live-Bericht geschildert, als wärst du dabei irgendwie und du hast deine Gedankenprozesse so schön rekonstruiert und so. Und hast uns da so ein bisschen mit auf die Reise in deine Traumrealität genommen.
Genau.
Ja.
Danke dafür.
Ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Wenn du noch Fragen hast, wie Schlaf tatsächlich funktioniert, kann ich nur immer wieder auf Folge 12 verweisen, aber die kennst du wahrscheinlich schon. Die ist ja uralt. So. Und was ich noch sagen wollte, also diesen Realitätscheck mit auf die Uhr gucken, das kenne ich, weil in Träumen machen Uhren wohl tatsächlich einfach keinen Sinn. Also da sind super fehleranfällig. Irgendwie da merkt man dann oft, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hatte das aber mal in einem Albtraum, das fand ich extrem gruselig und das gibt mir immer so das Gefühl von Kontrollverlust. Da war ich auch, ich war in einer Wohnung und irgendwas war da mit mir und es wurde langsam immer dunkler und ich wollte Hilfe rufen und hatte halt dieses Ziffernblatt von einem Telefon vor mir und ich habe dann wollte eine Notrufnummer wählen, habe irgendwie auf die 1 gedrückt und im Bildschirm tauchte eine 7 auf. Ich habe auf die 2 gedrückt und es wurde eine 4. Und dann... Also so, ne, dann hast du dieses, oh Gott, das macht alles keinen Sinn und es entgleitet dir so komplett. Deswegen, das fand ich auch in deiner Schilderung so ein bisschen eerie und auch der Blick in den Spiegel und so. Ja, ist schon, Traumwelt ist schon manchmal ein bisschen weird, bisschen unheimlich auch.
Ich bin immer noch froh, dass ich ja so gut wie nie Albträume habe. Und wenn ich Albträume habe, sind die auch nicht eerie, sondern einfach scheiße. Dann träume ich von schlimmen Situationen oder so, die nicht, das ist nichts Düsteres, nichts, was irgendwie Horrorfans begeistern würde, sondern eher so, irgendjemand ist gestorben und oder man trennt sich oder whatever, ne? Solche Klassiker. Ja. Und ansonsten bin ich so froh, dass mir sowas nie passiert, ne? Weil ich diese Gefühle durchaus, also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass das echt schlimme Gefühle hinterlässt, so Kontrollverlust, Klamotten und so.
Ja. Umso besser, dass Alex am Ende dann irgendwie ein Happy End hatte, als er gemerkt hat, dass er einfach nur eine Plastiktüte gefangen hat.
Und ein geiles Video.
Geiles Video. Ja, ja. Es gibt auch so eine Influencerin, ich glaube, die ist auch genau damit groß geworden, dass sie sich beim Schlafwandeln filmt. Ich könnte mich wegschreien. Ja. Es ist großartig.
Ja, geil. Mhm. Also wie gesagt, Alex, wenn du dich bemüßigt fühlst, uns dieses Video zukommen zu lassen, ich wäre sehr neugierig.
Ganz uneigennützig natürlich.
Genau, ganz uneigennützig. Die nächste Nachricht kommt von einem anonymen Hörerherzchen. Hallo meine Lieben, seit etwa 2 Wochen bin ich dabei, eure Folgen durchzusuchten. Nun bin ich bei Folge 47 angekommen und muss euch nun doch auch meine übernatürlichen Erfahrungen mitteilen. Zuerst aber noch etwas Gruseliges, das ich als Kind erlebt habe. Ich war mit 2 Freundinnen bzw. Klassenkameradinnen Anfang Januar als Sternsinger unterwegs. Falls man das in Deutschland nicht kennt, doch, das kennt man in Deutschland. Unser Hörerherzchen kommt nämlich aus der Schweiz. Hier eine kleine Erklärung. Beim Sternsingen gehen die Schüler der 5. oder 6. Klasse, also Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren, durchs Dorf. Sie machen an jedem Haus auf ihrer Strecke Halt und klingeln bei allen Dorfbewohnern. Damals, als ich noch unterwegs war, hatten wir noch keine Erwachsenen als Begleitung. Inzwischen ist das aber Standard. Denn das Sternsingen findet am Abend, so ab 17 Uhr, statt. Und da es sich um Anfang Januar handelt, ist es da bereits dunkel. Die Kinder verkleiden sich als die 3 heiligen Könige und bringen den Segen. Dazu wird mit Kreide 20 Sternchen, Groß C plus Groß M plus Groß B plus 23 für das Jahr 2023 über die Tür geschrieben oder entsprechend einen Aufkleber angebracht. Da sehen wir auch wieder, die ganze Geschichte ist wahrscheinlich, die E-Mail ist wahrscheinlich von 2023, nehme ich an.
Ja, denke ich auch.
Ja. Außerdem wird dann eben ein Lied gesungen und ein Spruch aufgesagt. Zum Schluss wird eine Kollekte für die Kirche eingesammelt. So, nun zum Setting des besagten gruseligen Erlebnisses. Wir waren bereits seit einiger Zeit im Dorf unterwegs und hatten nur noch 1 oder 2 letzte Häuser vor uns. Inzwischen war es finster und durch die leichte Brise und den verhangenen Himmel war es ein ungemütlicher und dunkler Abend geworden. Nur die Straßenlaternen boten noch ein wenig Licht. Wie gruselig wäre es denn bitte, wenn die nächste Türe wieder von so jemand Komischem geöffnet werden würde, fragte eine meiner Freundinnen. Klar, das war nicht gerade politisch korrekt, doch wir waren noch Kinder und hatten auf unserer Route auch ein betreutes Wohnheim. Eine Frau hatte uns dort geöffnet, die ein kleines Dorf-Original war, da sie hin und wieder mitten auf der Straße grundlos anfing zu schreien. Für Kinder in unserem Alter natürlich etwas sehr Gruseliges.
Auch für Kinder in meinem Alter.
Das ist richtig, absolut. Doch die Frage hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Wir waren müde und hofften also alle 3 ganz fest, dass in unseren letzten Häusern niemand zu Hause war und wir möglichst schnell mit unserer Runde fertig würden. Ich klopfte. Wir stritten uns immer darum, wer klopfen musste. Und jetzt war ich an der Reihe. Wir hörten ein Schlurfen hinter der Tür und traten einen Schritt zurück. Wir sollten anfangen zu singen, sobald uns die Türe geöffnet wurde. Also machten wir uns bereit. Der Schlüssel drehte sich im Schloss und die Türe wurde nach innen geöffnet. Zuerst konnten wir gar nicht richtig sehen, da es auch im Hausflur dunkel war. Und wir konnten auch nicht anfangen zu singen, denn als sich unsere Augen endlich an das Licht gewöhnten, sahen wir, dass die Hand, die die Tür geöffnet hatte, gar keine Hand war. Der Mann trug an seiner rechten Hand eine Prothese in Form eines Hakens. Natürlich haben wir uns zu Tode erschreckt und das Ganze ohne Singen möglichst schnell hinter uns gebracht. Wir haben die Runde nach diesem Haus abgebrochen und sind alle direkt nach Hause gegangen. Ich habe diesen Mann nie zuvor und auch nie danach im Dorf gesehen. PS: Das Dorf, von dem ich hier spreche und in dem ich bis zu meinem 22. Lebensjahr gelebt habe, hat nur rund 2000 Einwohner und dementsprechend ist es ein Dorf, in dem jeder jeden kennt. Jetzt aber noch meine zwei kleinen und eher beruhigenden als beunruhigenden übernatürlichen Erlebnisse. Ich bin mit zwei Geschwistern und meinen Eltern in einem Generationenhaus aufgewachsen. Meine Großmutter hatte ebenfalls in diesem Haus gewohnt und eine Wohnung im Erdgeschoss. Die Kinderzimmer waren auf der mittleren Etage und Küche, Wohnzimmer, Badezimmer und Elternschlafzimmer befanden sich im Dachgeschoss. Meine Großmutter hatte eine enge und tolle Verbindung zu uns Kindern, da sie uns auch viel gehütet hat, wenn meine Eltern unterwegs waren. So hatten wir viel Zeit bei ihr in der Wohnung verbracht und wir alle kannten ihren großen, etwas speziellen Stuhl mit Nieten und einem alten Bezug. Darauf hat sie sich jeweils am Abend hingesetzt und noch etwas Handarbeit erledigt. Sie war auch etwas beleibt und nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Also hatte sie beim Aufstehen jeweils den Stuhl mit dem Körper nach hinten geschoben, was ein unverkennbares Knarren ertönen ließ. Klar, das Haus ist sehr alt und steht bereits seit 400 Jahren an dieser Stelle. Natürlich wurde inzwischen das meiste erneuert und es sind wohl die wenigsten Bauteile wirklich 400 Jahre alt. Es sind auch Leute in diesem Haus gestorben, doch das hatte uns nie beunruhigt, da wir niemanden davon gekannt hatten. Doch obwohl das Haus in seinem Alter natürlich einiges an Geräuschen von sich gab, war es doch ganz klar, woher dieses unverkennbare Knarren stammte. Nun kam die Zeit, da wir uns von unserer Großmutter verabschieden mussten. Ich war damals 10 Jahre alt. Sie hatte heftige Bauchschmerzen und musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Von der Intensivstation kam sie nicht mehr zurück. Side Fact: Ich dachte mir damals, dass sie nie wieder zurückkommen würde und scheine da eine gewisse Vorahnung gehabt zu haben. Dies habe ich aber nie jemandem erzählt. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr auch einmal über solche Vorahnungen berichtet. Einige Tage nach der Beerdigung hörte ich dann wieder ein gewohntes Knarren. Der Stuhl. Doch es war niemand unten eingezogen. Ich tat es zuerst ab und dachte mir, dass ich mich wohl all die Zeit über getäuscht hatte und es sich bei diesem Geräusch gar nie um das Knarren des Stuhls gehandelt hatte. Aber auch meine Geschwister sind fest davon überzeugt, dass es sich bei dem Knarren um das Geräusch des Stuhls handelte, den meine Großmutter immer zurückschob. Und auch sie hatten es noch Wochen und Monate lang nach der Beerdigung gehört. Doch damit nicht genug. Der Stuhl war, wie gesagt, sehr speziell, was sein Äußeres anbelangt. Und einige Monate nach dem Tod meiner Großmutter konnte sich mein Vater dazu durchringen, diesen zu entsorgen, da er zu nichts wirklich passte. Seither haben weder ich noch meine Geschwister das Geräusch je wieder gehört. Das andere übernatürliche Erlebnis hat sich bei der Beerdigung meiner Großmutter zugetragen. Wir standen ihr, wie gesagt, sehr nahe und hatten dementsprechend einen Platz sehr weit vorne. Ich musste auch sehr stark weinen. Eine Hand legte sich von hinten auf meine Schulter und drückte diese leicht, wie um mich zu trösten. Ich wandte mich um. Doch hinter mir saß niemand und die anderen wirkten ganz verdutzt, als ich mich so plötzlich umwandte. Ich denke, meine Großmutter hat versucht, mich zu trösten. Und das hat sie auch geschafft. Ich weiß, dass sie immer bei mir ist und sicher sehr stolz darauf, dass sie mir ihre Liebe zur Natur weitergeben konnte und ich inzwischen Biologie studiere. Vielen Dank für euren Podcast und eine wertfreie Plattform für solche gruseligen und nicht gruseligen bzw. nicht übernatürlichen Erlebnisse. Pia und Denise, ihr habt beide tolle Stimmen. Liebe Grüße.
Vielen Dank, liebes anonymes Hörerherzchen.
Ganz lieben Dank dir.
Ja, für dein Vertrauen und die Einsendung.
Genau.
Und ich weiß, also so schön der Gedanke auch ist, dass irgendwie, wenn Angehörige gehen, dass da noch irgendwie was bleibt, finde ich das mit dem Stuhl trotzdem auch ein bisschen unheimlich, muss
ja,
ich sagen.
Ja, ist es ja auch. Finde ich auch. Also es ist jetzt nicht ganz ohne, das finde ich auch.
Ja. Also es wäre schon auch mit einer Gänsehaut verbunden gewesen
ja,
bei mir.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ja, das ist ja, ich meine, dann ist es ja irgendwie auch wirklich so ein Gefühl von, das war eben die Oma, die den Stuhl noch ein paar Mal zurückschiebt, bis der Stuhl eben verkauft wird, ne? Oder,
ja.
Oder weggegeben wird.
Ja.
Das mit der Vorahnung, das war, glaube ich, habe ich mal erzählt, dass ich wusste,
hast du
als
auch.
Meine Oma, als ich 8 war und meine Oma ins Krankenhaus kam, wusste ich, die kommt nicht mehr wieder.
Ja.
Aber ich führe das ja immer darauf zurück, dass für Kinder das Krankenhaus was ganz Schlimmes ist. Und dass Kinder wissen, Omas sind alt, dass man vielleicht auch im Freundeskreis schon die ersten verstorbenen Großeltern oder sowas hatte und sich darüber ausgetauscht hat und man gleich so einen Film fährt nach dem Motto, da das passiert jetzt halt, weil Großeltern sterben irgendwann. So.
Ja.
Darauf schiebe ich das immer. Ich hatte auch dieses starke Gefühl oder dieses Wissen in mir drin, die kommt nicht mehr zurück. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass da vieles auch zu erklären ist durch das Bewusstsein eines Kindes.
Ja.
So.
Ja, das stimmt. Ja. Dadurch, dass Krankenhaus einfach so negativ konnotiert ist, ne?
Genau. Und wenn man weiß dann so, okay, wenn eine alte Person ins Krankenhaus kommt, dann ist es vielleicht schlimm, so, ne? Irgendwie.
Mhm.
Ja. Übrigens finde ich spannend, dass ihr irgendwie auf Captain Hook gestoßen seid. Beim Sternsingen.
Ja, es ist wild. Aber ich habe mich da auch direkt in meine Kindheit / Jugend zurückversetzt gefühlt, weil ich finde manchmal, also es gab schon manchmal Leute und Häuser, die einem einfach per se erstmal unheimlich waren.
Ja.
So. Und ich kann mich erinnern, dass ich super lange mit einer Kindheitsfreundin ein Haus bespitzelt habe, von dem wir dachten, es sei verlassen oder irgendwas geht da Verdächtiges vor.
Ja.
So, wir haben auch sehr viel 3 Fragezeichen gehört, muss man sagen. Und vielleicht wollten wir einfach auch mal Detektiv spielen.
Ja, ist geil.
Und dann haben wir irgendwann durch den Brief, haben wir uns all unseren Mut zusammengenommen, sind zu diesem Haus geschlichen, haben durch den Briefkastenschlitz geguckt und dann hat jemand zurückgeguckt.
Ja, das
finde
ich gruselig.
Und wir haben uns natürlich komplett in die Hose geschissen.
Ja, ja.
Aber das Haus war wahrscheinlich einfach echt nur bewohnt und die Leute vorher waren irgendwie lange im Urlaub, weshalb immer die Rollos runter waren oder so. Keine Ahnung. Ja, aber daran hat es mich auf jeden Fall ein bisschen erinnert, wobei ja so eine Hakenhand hätte mich auch auf jeden Fall nochmal anders verstört.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Begegnung, sag ich mal.
Ja, auf
jeden
Fall.
Vielen lieben Dank.
Wenn man aktuell so durch die Supermärkte läuft, bemerkt man, es weihnachtet sehr. So auch bei Coro, wo ihr passend zur Jahreszeit zum Beispiel Bio-Mini-Spekulatius, Lebkuchenherzen mit Kirschfüllung oder gebrannte Mandeln bekommt. Aber auch die passenden Heißgetränke liefert Coro euch bei Wind und Wetter bis vor die Haustür. Mein persönlicher Favorit ist aktuell der Chai-Latte-Mix auf Haferdrink-Basis. Aber auch die goldene Milch oder der Allzeit-Klassiker Kakao sind wärmstens zu empfehlen. Und was mir bis vor kurzem noch nicht klar war, ist, ihr könnt all diese Dinge und noch mehr auch verschenken. Und ja, guess what, aber ich meine damit jetzt nicht, dass ihr die Lebensmittel einfach in Geschenkpapier verpackt und weitergebt, sondern es gibt Coro Geschenkgutscheinkarten und das schon ab 5 €. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem nützlichen Geschenk seid, mit dem ihr jemanden eine Freude machen könnt, dann schaut mal unter corodrogerie.de. Und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr 5% auf euren Einkauf. Den Link zu Coro sowie den Code zum Sparen findet ihr wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung, aber auch in unserem Linktree ist das alles nochmal hinterlegt. Und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. So, die nächste Einsendung kommt von Anne. Hallo Denise, hallo Pia. Erstmal vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ihr seid 2 wunderbare Menschen, deren Stimmen mir so vertraut sind und meinen Tag jedes Mal aufs Neue aufhellen. Ich mache gerade eine schwierige Zeit bei der Arbeit durch und es fällt mir schwer, mich früh morgens, ich muss um 5 Uhr aus dem Haus, auf den Weg zu machen. Etwa 1 Stunde benötige ich für die Strecke mit Bus und Bahn. Eine Sache, die mir hilft, etwas abzuschalten, sind eure Zuhörerfolgen. Gerade habe ich angefangen, alle alten Folgen nochmals zu hören und es hilft mir sehr, auf andere Gedanken zu kommen, berührt zu sein von den Erlebnissen anderer Hörerherzchen oder einfach um aus der Hose gecreept zu werden. Ich dachte, dass es nun mal an der Zeit wäre, auch meine Erlebnisse mit euch zu teilen. Bin gespannt, in welchem Jahr meine Geschichten erscheinen. Heute ist der 30. September 2025 und ich freue mich schon jetzt auf den Spooktober, mein absoluter Lieblingsmonat. Ja, Leute, da ist wieder
reingerutscht.
Was durcheinander gekommen, weil ich gebe dann immer in die Suchleiste halt den Betreff Zuhörerfolge ein und hab dann so, also abgecheckte, also ne, die sind markiert, die wir schon hatten. Und da hat sich die irgendwie dazwischen gemogelt. Also, liebe Anne, du bist also top up to date und hörst das wahrscheinlich dann auch zeitnah. Und ich wollte jetzt eigentlich sowas sagen, wie dass ich hoffe, dass sich die Situation auf der Arbeit inzwischen beruhigt hat und dass es besser geworden ist. Aber da die Geschichte noch nicht lange zurückliegt, wünsche ich dir einfach ganz viel Kraft und hoffe,
genau, dass es da durchhalten und ja, lösen. So.
Ja, dass es zu einer baldigen Verbesserung an dieser Stelle kommt. Aber du wirst auf jeden Fall eine besondere Fahrt zur Arbeit, denke ich, haben, wenn du hörst, wie wir deine Einsendung lesen, denn die kommt jetzt. Geschichte Nummer 1. Zunächst einmal muss ich erwähnen, dass ich sehr christlich aufgewachsen bin. Mein Vater ist Theologe und wir besuchten eine Freikirche, die ich aus heutiger Sicht als evangelikal und sehr konservativ bezeichnen würde. Die Bibel wurde wörtlich ausgelegt. Also das heißt, Gott hat in 6 Tagen die Welt erschaffen. Maria war bei der Geburt von Jesus wirklich Jungfrau und wer an Gott glaubt, kommt in den Himmel und alle anderen in die Hölle. Sehr düsteres Weltbild, wie ich heute finde. Aber für mich war das normal, so aufzuwachsen und erzogen zu werden. Erst im Laufe des Erwachsenwerdens konnte ich mich immer mehr von dem Glauben befreien. Allerdings trug ein Ereignis dazu bei, dass ich auch aus Angst an der Religion festhielt. Es war der 8. November 2005, als mein ältester Bruder Jonas mit seinem besten Freund, einer Freundin und deren Freund am späten Abend mit dem Auto in die nächstgrößere Stadt unterwegs waren, um eine Disco zu besuchen. Obwohl mein Bruder schon 18 Jahre alt war, hatte er noch keinen Führerschein, da er diesen mit seinem besten Freund zusammen machen wollte, der allerdings gerade etwas knapp bei Kasse war. Die zwei waren unzertrennlich und es gab sie quasi nur im Doppelpack. So saßen er und sein bester Freund auf der Rückbank, während die Freundin das Auto fuhr und ihr Freund auf dem Beifahrersitz saß. Warum der schwarze Audi von der Landstraße abkam, weiß man bis heute nicht. Der Wagen krachte gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde und auf das Dach fiel. Alle vier waren sofort tot. Als ich am nächsten Morgen von dem tödlichen Unfall erfuhr, brach für mich eine Welt zusammen. Ich war 9 Jahre alt und hatte trotz des Altersunterschieds ein sehr enges Verhältnis zu meinem Bruder gehabt. Die folgenden Tage nahm ich wie durch einen Nebel wahr, wie in Watte gepackt. Eine Menge Leute kamen zu Besuch, um meinen Eltern ihr Beileid zu bekunden. Ich war oftmals dabei, allerdings nicht wirklich anwesend. Bei einem Besuch von einem Ehepaar aus der Kirche wurde ich aber plötzlich hellhörig. In unserer Küche befand sich ein Kalender, bei dem man jeden Tag eine Seite abreißen konnte. Für jeden Tag gab es einen christlichen Spruch oder einen Vers aus der Bibel. Manchmal war auch ein Bild abgebildet. Nun hörte ich, wie meine Mutter erzählte, dass der Kalenderspruch für den Todestag meines Bruders folgender gewesen war: Wenn deine letzte Stunde Gott gehört, brauchst du den Tod nicht zu fürchten. Neben dem Satz war eine alte goldene Uhr abgebildet, die 11.34 Uhr bzw. 23.34 Uhr anzeigte. Durch eine Armbanduhr, die bei dem Aufprall des Unfalls stehen geblieben war, wusste man die genaue Todeszeit. 23.34 Uhr. Meine Eltern fühlten sich in ihrem Glauben dadurch bestärkt und meine Mutter erklärte, dass Jonas nun im Himmel sei. Ich glaubte nicht daran. Im Gegenteil. Eigentlich wusste jeder aus der Familie, dass Jonas sich vom Glauben meiner Eltern abgewandt hatte. Und das nicht nur aus einer Teenager-Rebellion heraus. Er glaubte nicht mehr an Gott und Jesus spielte in seinem Leben keine Rolle mehr. Laut unseres Glaubens würde Jonas also nun nicht im Himmel, sondern in der Hölle sein. Für mich war dies ein Fakt, den niemand aus meiner Familie wahrhaben wollte. Ich sah es als Warnung von Gott an, dass ich dem Glauben treu bleiben und nicht vom richtigen Weg abkommen sollte. Mit circa 19 Jahren kehrte ich der Religion den Rücken zu. Seitdem habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Heute bin ich, was den Glauben an einen Gott angeht, Atheistin. Ich denke, dass es eine Menge Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Aber das ist okay. Wenn ich nun an den Unfall und den Spruch aus dem Kalender denke, habe ich Frieden geschlossen. Jonas verbrachte seine letzte Stunde mit Menschen, die er liebte und die ihn liebten. Seine letzte Stunde gehörte keinem Gott, sondern der Freundschaft und der Liebe. Geschichte 2. Triggerwarnung, Thema Suizid. Falls euch die Geschichte zu krass ist, um sie vorzulesen, habe ich vollstes Verständnis. Als Kind verfolgte mich zweimal derselbe Albtraum, den ich jeweils in der Nacht auf meinen Geburtstag hatte. Wahrscheinlich war ich 10 oder 11 Jahre alt. Ich träumte von einer alten Burg, auf deren dunklen Gängen ich herumlief. Es war eine düstere Atmosphäre und ich verspürte eine enorme Angst, die ich nicht begründen konnte. Obwohl ich mich innerlich dagegen wehrte, steuerte mein Körper immer mehr in Richtung Turmzimmer. Als ich die schwere Holztüre öffnete, stand in dem runden Zimmer eine alte Frau. Sie war klein, mit gebückter Haltung und wirkte auf den ersten Blick gebrechlich, doch ihre Augen sprühten eine derartige Boshaftigkeit aus, dass ich wie erstarrt stehen blieb. Plötzlich sah ich, dass hinter ihr ein Seil mit einer Schlinge von der Decke baumelte. Ich bekam Panik, doch bevor ich irgendetwas tun konnte, packte sie mich fest am Arm und zerrte mich in die Mitte des Raumes. Ich schrie und wehrte mich mit aller Kraft, doch ich konnte mich aus ihrem starken Griff nicht befreien. Sie stellte mich auf einen Holzschemel und legte mir die Seilschlinge um den Hals. In diesem Moment wachte ich beide Male schweißgebadet auf. Ab und zu dachte ich noch an den Traum, schob ihn jedoch jedes Mal wieder schnell beiseite, um nicht zu provozieren, dass ich erneut von dem Albtraum geplagt werden würde. Nach ein paar Jahren dachte ich nicht mehr an ihn, bis zu einem bestimmten Tag, den 28. November 2013. Durch den Tod meines Bruders, den ich lange Zeit nicht verarbeitete, und andere traumatische Erlebnisse in meiner Kindheit, entwickelte ich schon in jungen Jahren schwere Depressionen. Jahrelang quälte ich mich durch die Tage, und mein einziger Grund, morgens aufzustehen, war mein Hund Balu, den ich mit 14 Jahren als Welpe bekommen hatte und sehr liebte. Ich erzählte jedoch niemandem von meinen inneren Dämonen, mit denen ich zu kämpfen hatte. Die Depression wurde immer schlimmer und auch die Suizidgedanken nahmen zu. 2 Tage vor meinem 18. Geburtstag konnte ich nicht mehr. Ich war davon überzeugt, dass alles, was nach dem Tod kommen sollte, auch wenn es die Hölle war, besser wäre als mein jetziges Leben. Zu dem Zeitpunkt bewohnte ich ein Zimmer im Dachgeschoss, aus dessen Decke einige Balken ragten. Entschuldigt bitte die folgende detaillierte Beschreibung, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst erzählen soll. Ich hatte damals einen Boxsack an einem Haken aufgehängt, der wiederum an einem der Balken befestigt war. An diesem Nachmittag schloss ich mein Zimmer ab. Ich hatte Abschiedsbriefe für einige Menschen geschrieben und ließ in Dauerschleife ein Lied von Bring Me the Horizon abspielen. Das Seil, welches ich nun gegen den Boxsack eintauschte, hatte ich im Keller unseres Hauses entdeckt und heimlich in mein Zimmer befördert. Mit zittrigen Händen, aber auch einer gewissen Entschlossenheit, band ich eine Schlinge und überprüfte den Abstand zum Boden. Ich stieg nun auf mein Sofa, das ich zuvor unter den Balken geschoben hatte. Als ich mir das raue Seil um den Hals legte, blitzte vor meinem inneren Auge die Szene aus meinem Traum auf. Ich weiß noch, wie ich dachte, krass, da wusste ich wohl schon, wie mein Ende aussehen würde. Dann trat ich mit Schwung das Sofa unter meinen Füßen zur Seite. Der Boxsack, der sonst an dem Haken angebracht war, wog 22 Kilo. Ich zum Glück mehr als das Doppelte. Der Haken löste sich aus dem Balken und ich landete nach wenigen Sekunden mit den Füßen wieder auf dem Boden. In diesem Moment geschahen 2 Dinge. Ich hörte, wie mein Hund Balu die Treppe zum Dachboden emporlief. Seine Pfoten klackerten auf dem Laminat und näherten sich meiner Zimmertür. Oftmals legte er sich direkt davor und versuchte mit seiner Schnauze durch den winzigen Spalt unter der Türe durchzudringen, was ihm natürlich nie gelang. Auch jetzt vernahm ich das charakteristische schnaubende Geräusch, das er bei jedem Versuch mit seiner Schnauze machte. Doch diesmal kam es mir dringlicher und aufgeregter vor. Er begann mit seinen Pfoten gegen die Tür zu kratzen, was er noch nie zuvor gemacht hatte. Gleichzeitig schossen mir die Bilder meines Traumes wieder in den Kopf. Ich kann es nicht genau erklären, aber in diesem Augenblick verspürte ich eine unglaubliche Wut auf diese alte Frau aus meinem Traum. Verdammt, ich durfte sie nicht gewinnen lassen. In meinem Traum war ich wehrlos gewesen. Jetzt nicht mehr. Ich öffnete ein Dachfenster und schleuderte das Seil so weit weg ich konnte hinaus. Es landete irgendwo in unserem Garten zwischen ein paar Bäumen. Ich schloss das Fenster und öffnete meine Zimmertüre. Balu stürmte wild ins Zimmer und schmiss mich dabei fast um. Tränen liefen mir über die Wangen und wir brauchten beide einige Zeit, bis wir uns beruhigt hatten. Er schaute mich an und aus seinen treuen, dunklen Augen las ich den Satz: Mach so einen Scheiß nie wieder. Ich versprach es ihm und ich hielt mein Versprechen. Es benötigte einige Jahre Therapie und Klinikaufenthalte, doch auch mit Hilfe von Balu und meiner jetzigen Frau schaffte ich es, die dunklen Zeiten hinter mir zu lassen. Balu ist mittlerweile ein Hundeopa und mit seinen 15 Jahren nicht mehr ganz so fit. Er lebt bei meinen Schwiegereltern im selben Dorf wie ich. Meine Frau, ich und unser 1,5-jähriger Sohn besuchen ihn oft. Für mich wird er immer mein Lebensretter sein. Geschichte Nummer 3. Als Familie ging es fast jedes Jahr in den Sommerferien nach Dänemark. Ich liebe das Land, das Meer, die Dünen und die Menschen, die so viel entspannter sind als in Deutschland. Ich bin die zweitjüngste von insgesamt 7 Kindern. Als ich 14 Jahre alt war, blieben meine ältesten Geschwister eher zu Hause. Studium, Urlaub mit Freunden oder Ferienjobs nahmen die Freizeit zunehmend ein, sodass nur meine kleine Schwester und ich unsere Eltern begleiteten. Und natürlich Balu, ein Bernersen-Schäferhund-Mischling, den ich 4 Monate zuvor als Welpe bekommen hatte. Obwohl wir nur 4 Personen waren, war unser Ferienhaus riesig und verfügte über ein großes Grundstück, das hauptsächlich aus Rasen und einem kleinen Wäldchen bestand. In diesem Wäldchen lag ein kleines Haus aus typischem skandinavischem roten Backstein, das jedoch nicht bewohnt, sondern komplett verlassen war. Nicht nur das, sondern es fehlten sämtliche Türen und Fenster. Sie waren nicht eingeschlagen, sondern schlichtweg nicht vorhanden. Als ich mit Balu am ersten Tag unseres Urlaubs die Gegend erkundete, stieß ich recht schnell auf das seltsame Bauwerk. Das Schieferdach wirkte sehr alt und war zum Teil abgedeckt. Ich verharrte mit Balu für wenige Sekunden vor der Türe des Hauses, ehe mir meine Neugier keine Wahl ließ und wir das Haus betraten. Es bestand aus nur einem einzigen Raum. Dieser war komplett mit Sand bedeckt. Nicht die Art Sand, die man im Baumarkt findet, sondern Sand vom Strand, und zwar eine ganze Menge. Die Pfoten meines Hundes sanken in dem Sand regelrecht ein und er schnüffelte aufgeregt den Boden ab. Das Grundstück lag einige Kilometer vom Meer entfernt und weit und breit war nirgendwo ein sandiger Untergrund. Wer holt kiloweise Sand vom Strand und lädt diesen dann hier ab? Irgendwie fand ich das Ganze etwas gruselig. Nicht nur das Haus an sich, sondern dass überall Spielzeug auf dem Boden verteilt lag. Stoffpuppen, ein Ball, Sandelsachen. Als würde es sich um ein großes Spielhaus für Kinder handeln. Doch außer unserem Ferienhaus gab es keine Häuser in der Nähe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht allzu viele Horrorfilme gesehen, dennoch gab mir dieser Ort negative Vibes, sodass ich mit Balu kehrt machte und die gesamte Zeit des Urlaubs die kleine Waldgruppe mit dem seltsamen Haus mied. Der restliche Urlaub verlief unspektakulär und ich hatte tatsächlich eine gute Zeit. Es kam der Tag bzw. die Nacht unserer Abreise. Da wir über 12 Stunden Fahrzeit vor uns hatten, fuhren wir immer nachts los, um am frühen Sonntagmorgen in Hamburg dem Verkehrschaos entgehen zu können. Mein Wecker hatte bereits geklingelt. Ich glaube, es war etwa 12:30. Ich versuchte so leise wie möglich die Treppenstufen nach unten zu gehen, um meine kleine Schwester nicht zu wecken, die im Zimmer nebenan schlief. Diese sollte am besten im schlafenden Zustand ins Auto bugsiert werden, um dort gleich weiter zu schlafen. Balu wirkte von meinem nächtlichen Aufstehen zwar irritiert, doch lief er nun begeistert hinter mir die Stufen nach unten ins Wohnzimmer. Schwanzwedelnd und voller Freude auf die Aussicht eines Spaziergangs folgte er mir Richtung Küche. Um das Folgende besser zu veranschaulichen, muss ich kurz den Grundriss des Hauses erklären. Es war in L-Form gebaut und die Küche lag am kurzen Ende. Wenn man die Küche verließ, bog man in das Wohnzimmer ab, das wiederum in den Eingangsbereich und einem großen Bad mündete, was den Abschluss des längeren Endes des Hauses darstellte. Im Obergeschoss lagen einzelne Zimmer und eine kleine Fernsehecke. Die Haustür war im Eingangsbereich. Wenn man diese verließ, kam man in Richtung eines Kieswegs, der nach ein paar hundert Metern in eine Straße überging. In der Küche gab es ebenfalls eine Tür, die nach draußen auf die Terrasse und quasi hinter das Haus führte. Ging man die Stufen der Terrasse herunter, gelangte man zu einer großen Wiese. Diese wurde zur rechten Seite von dem kleinen Wäldchen abgelöst, das ich wie gesagt nicht mehr betreten hatte. Geradeaus und auf der linken Seite ging der Rasen in ein Feld über, das die Grenze unseres Grundstücks markierte. Das Feld war sehr weitläufig. Hochgewachsene Getreide verliefen bis zum Horizont. Vereinzelt gab es auch Bäumchen, die auf dem Feld standen, doch ansonsten hatte ich die gesamte 2 Wochen keine Landmaschine oder irgendwelche Menschen auf diesem Feld beobachten können. Um Balu vor der Abfahrt noch einmal frisches Wasser zu geben, begab ich mich nun zur Küche, aus der gerade meine Mutter trat. Sie erklärte, dass Papa schon am Auto war, sie noch auf Toilette ginge und dann meine Schwester ins Auto holen würde. Ich meinte, dass Balu und ich auch gleich dazu kämen. Müde betrat ich die Küche und schaltete die kleine Lampe über dem Herd ein. Nachdem ich Balus Wassernapf gefüllt hatte, beugte ich mich herunter, um ihn ihm hinzustellen. Erst da bemerkte ich, dass Balu mir nicht gefolgt war. Ich sah mich um und entdeckte, dass er wie angewurzelt am Anfang des Raumes stehen geblieben war und mit starrem Blick an mir vorbei die Terrassentür fixierte. Als ich seinem Blick folgte, sah ich nichts. Natürlich nicht. Erstens trug ich meine Kontaktlinsen nicht und zweitens spiegelte das kleine Licht in der Scheibe, sodass nur die Umrisse des Raumes darin zu sehen waren. »Balu, komm«, forderte ich ihn auf. Er bewegte sich nicht. Kein Millimeter. Ich seufzte und ging mit dem Napf in seine Richtung, um ihm das Trinken eben direkt vor die Schnauze zu stellen. In diesem Moment ertönte ein Geräusch hinter mir. Wusch! Es klang wie ein kräftiger Wind, der an der Türe rüttelte. Tatsächlich machte es den Anschein, als würde das Glas in der Tür leicht vibrieren. Anders kann ich es nicht beschreiben. Balu winselte auf und ich sah, dass er den Schwanz eingezogen hatte und sich immer mehr zusammenkauerte. Er war kein besonders mutiger Hund und als Wachhund vermutlich völlig ungeeignet, doch eine so ungewöhnliche Reaktion verwunderte mich. »Balu, alles gut. Draußen windet es nur stark.« Wahrscheinlich sagte ich dies mehr, um mich selbst zu beruhigen, denn ich hatte für das Geräusch und das Rütteln der Türe keine andere Erklärung. In mir machte sich immer mehr das Gefühl breit, beobachtet zu werden. Ich atmete kurz tief ein und löschte dann das Licht. Meine Augen benötigten einen Moment, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ich zog mein Handy aus der Hosentasche, bereit, eine Taste zu drücken, um das helle Display zu aktivieren. Dann trat ich an die Scheibe der Tür. Wie gesagt, trug ich keine Kontaktlinsen, da ich vorhatte, im Auto wieder zu schlafen. Ich kniff meine Augen zusammen und scannte die Umgebung um das Haus. Der Mond war wohl durch Wolken verhangen und es gab auch sonst keine Lichtquelle, die das Grundstück erhellte. Mein Blick richtete sich geradeaus auf das Feld. Und dann sah ich es. Oder jemanden. Keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn ein Hintergrund dunkel, aber etwas, das sich davor befindet, noch dunkler ist und sich somit davon abhebt, ohne dass ihr die genaue Form erkennen könnt? Das Feld und der Himmel darüber waren in ein dunkles Grau getaucht. Doch auf dem Feld war etwas, das schwarz war. Groß und irgendwie bedrohlich. Das war kein Baum und auch kein Mensch. Es war irgendetwas, das ich nicht greifen konnte. Es bereitete mir eine Gänsehaut und ein unwohles Gefühl. Ich erschrak fast zu Tode, als meine Mutter plötzlich die Küche betrat und fragte, ob wir endlich kämen. Ohne auf ihre Frage einzugehen, forderte ich sie auf, nach draußen zu sehen. Sie trat neben mich an die Tür. Balu hatte sich nun wohl ganz aus der Küche verkrochen. »Da ist doch nichts«, entgegnete sie nach einem kurzen Augenblick genervt und forderte mich auf, zum Auto zu kommen. Ich kam der Forderung nach und traf mit dem leeren Napf in der Hand im Wohnzimmer auf Balu, der immer noch einen mitgenommenen Eindruck machte. Er konnte es kaum abwarten, ins Auto zu gelangen. Als wir ins Freie traten, erwartete ich einen kühlen Wind, doch entgegen meiner Erwartungen war es absolut windstill. Meine Schwester schlief in ihrem Kindersitz auf der Rückbank. Ich machte es mir in der Mitte bequem und Balu quetschte sich neben mich. Er hechelte, als läge 100 Meter Sprint hinter ihm. Ich streichelte über sein Fell, um ihn zu beruhigen, und spürte dabei sein Herz, das wie wild schlug. Als unser Wagen sich in Bewegung setzte, schaute ich nicht zurück, und das unangenehme Gefühl verfolgte mich noch einige Minuten, bis wir endlich die befestigte Straße erreicht hatten und Straßenlaternen die Umgebung von der Dunkelheit befreiten. Ich habe oft darüber nachgedacht, was das damals auf diesem Feld gewesen ist. Bis heute habe ich keine Antwort. Und bis heute habe ich auch nie wieder erlebt, dass Balu sich so ängstlich verhalten hat. Und auch ich kann von keinem Moment berichten, in dem ich mich so unwohl und bedroht gefühlt habe. Jetzt sind die Geschichten doch etwas lang geworden. Vielen, vielen Dank, wenn ihr es bis hierher gelesen habt. Nochmals danke für euren Podcast. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Eure Anne.
Ja, ist schon auch in allerlei Hinsicht harter Tobak gewesen.
Ja.
Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, Anne, dass du auch, also heute ist irgendwie sehr persönlich, finde ich, die Folge, dass du diese sehr persönlichen und auch wirklich ja seelisch abgründigen, tragischen Dinge mit uns teilst. Ich bin heilfroh, dass man an der Stelle vorausgeschickt, dass du da wieder rausgekommen bist aus diesem Gefühl und aus diesem tiefen Tal.
Und es tut mir wahnsinnig leid, das kann man sicherlich auch nochmal sagen, dass du deinen Bruder auf diese Art und Weise und überhaupt verlieren musstest.
Ja.
Und Balu scheint auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Hund zu sein. Begrüß ihn mal von uns und
ja,
von unserer Hundedame hier.
Ich glaube, Hazel hätte wahrscheinlich Schiss vor Balu, wenn er seinen Schäferhund-Mix klingt schon groß.
Vermutlich, aber er klingt ja sehr freundlich. Jedenfalls, ja, da sieht man auch mal wieder irgendwie, wie viel die Begleitung von Tieren und so unbedingte Liebe ausmacht.
Ja.
In vielerlei Hinsicht, ne?
Ja. Ich bin auch aus diversen Gründen gerade sehr rührig. Zum einen, weil ich ich wusste nicht, was mich in dieser Geschichte erwartet. Und hatte ganz zu Beginn noch gesagt, Nanu, wie kann das denn sein, dass eine Geschichte aus 2025 dazwischen gerutscht ist? Vielleicht sollte das so sein,
ja,
keine Ahnung. Und auch, dass du halt gerade, wie gesagt, mit deinen auf der Arbeit struggles. Und ich hoffe wirklich, dass sich das ganz schnell legt. Und ich finde, aus deiner Geschichte kann man ganz, 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 ganz viel mitnehmen, auch für Leute, die gerade selber vielleicht an einem schweren Punkt im Leben sind, weil sie einfach eben zeigt, so dass das, selbst wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, dass es eben doch weitergeht und dass auch wenn die Dinge manchmal so dunkel und auswegslos scheinen, dass es doch noch ein Leben danach gibt, sag ich mal, also wo sich die Dinge zum Besseren wenden und wo man wieder zurück in seine Kraft kommt und das finde ich ist einfach eine ganz, ganz wertvolle Message.
Voll.
So. Also da auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank für deine Transparenz und deine Offenheit. Und deine dritte Geschichte hat mich ein bisschen aus der Hose gecreept, muss ich sagen, weil ich das schon, wie du das beschreibst, sehr gruselig finde.
Ich musste schon wieder an wir hatten in einer der letzten Folgen mal über dieses Bild von dieser Lampe, von dieser Straßenlaterne gesprochen, was du dann auch benutzt hast als Avatar
Geschichten.
Für irgendeine Geschichte.
Genau, ja.
Bei Instagram hattest du das irgendwann hochgeladen, diese völlig überwucherte Lampe, die da so in der Gegend rumsteht und durch den Lichtschein aussieht, als wäre es so ein großes Monster mit einem Auge. Etwa so wie eine Kreuzung daraus, dem Slenderman und dem Demogorgon, so habe ich es mir irgendwie vorgestellt. ist auf jeden Fall gut gruselig, ja.
Ja, auch mit der Reaktion von dem Hund und vorher diesem komischen Rütteln an der Tür, Tür, wo man sich halt denkt, okay, Windstoß, aber dann ist es auf einmal ganz
warm. Dann ist nicht windig.
Es ist einfach, du hast auf jeden Fall diese unangenehme, bedrückende Atmosphäre sehr gut eingefangen. Also,
ja, voll.
Ja, gut, dass ihr dann auch abgereist seid.
Total.
Ist vielleicht besser so.
Besser so,
ja. Herrlich.
So, okay. Ich würde sagen, eine machen wir noch.
Eine machen wir noch. Okay.
Das ist jetzt auch, also wir haben viele Geschichten bekommen von Michelle. Und wir haben es schon gesagt, aber der Vollständigkeit halber trotzdem noch einmal lieben Dank, liebe Anne. Mal etwas smoother aus der einen Geschichte in die nächste überleiten, nicht ganz so abgehackt. Liebe Anne, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur letzten Einsendung für heute. Die besteht allerdings aus mehreren Geschichten und ist auch wieder ein wenig länger. Und die kommen sämtlich von Michelle. Michelle schreibt Folgendes. Hallo ihr Lieben, ich bin vor circa 4 Wochen über euren Podcast gestolpert. Eigentlich bin ich kein großer Fan von Podcasts, aber eure unfassbar angenehmen Stimmen hatten mich sofort. Und nach der ersten Zuhörerfolge war es um mich geschehen. Nun höre ich alles. Seit 4 Wochen habe ich euch fast dauerhaft in meinem Kopf. Nun möchte ich euch ein paar meiner Geschichten erzählen. Danke für euer unfassbares Einfühlungsvermögen und dass ihr den Leuten einen Ort schafft, an dem man sich verstanden fühlt. Nun meine Geschichten. Der Besuch bei Oma. Diese Geschichte kann ich nur aus Nacherzählung von meiner Mutter und meiner Oma erzählen, da ich selbst noch zu klein war. Ich muss vorweg erwähnen, meine Oma und ich haben immer schon eine sehr starke Verbindung gehabt und meine Oma hat das immer damit begründet, dass die Frauen in unserer Familie früher Hexen waren. Nein, nicht diese fiesen Hänsel- und Gretel-Hexen, sondern eher Richtung Wicca. Wir sehen und spüren Dinge, konnten früher mit Kräutern heilen und sowas. Meine Oma ist fest davon überzeugt. Und ich bin nicht ganz von dem Gedanken abgeneigt. Jetzt zu der Geschichte. Ich, circa 5 oder 6 Jahre alt, bin eines Morgens aufgestanden und habe meiner Mutter beiläufig erzählt, dass ich in der Nacht Oma besucht habe. Meine Mutter fragte etwas irritiert, wie meinst du, dass Oma besucht? Ja, ich war bei Oma im Schlafzimmer, aber sie hat irgendwann ganz schön geschimpft, weil ich mit der Uhr gespielt habe. Meine Mutter hat darauf gar nicht viel gegeben, bis circa eine Stunde später das Telefon klingelte und meine Oma sie am Telefon angefahren hat, sie solle mir ausrichten, dass ich nachts schlafen solle und nicht umherwandeln. Meine Mutter, schwer verwirrt, fragte meine Oma, was sie meinte. Ich hätte die Nacht doch gut geschlafen. Meine Oma entgegnete entrüstet, nein, hat sie nicht. Sie stand in dieser Nacht in meinem Zimmer und hat meinen Wecker verstellt. Meine Mutter war geschockt und bat meine Oma, einen Moment zu warten. Erinnerst du dich, was du mir über deinen Besuch bei Oma erzählt hast? Ja, wieso? Welche Bettwäsche hatte Oma aufgezogen? Ich weiß nicht mehr welche, aber ich muss wohl ziemlich korrekt geantwortet haben. Zur kurzen Info, meine Oma hat damals alle 2 oder 3 Tage ihre Bettwäsche gewechselt. Danach wandte sich meine Mutter wieder an meine Oma und fragte nach der Bettwäsche. Meine Oma bestätigte die von mir genannte Bettwäsche. Welches Nachthemd hat die Kleine an? Na, das mit den Bärchen. Meine Mutter war geschockt, denn auch diese Aussage traf zu. Sag Oma, es tut mir leid wegen der Uhr, sie soll nicht böse sein. Nein, Oma ist nicht böse, du sollst sie nur nachts nicht mehr so erschrecken, sagte meine Mutter zögerlich, konnte das Ganze aber einfach nicht glauben. Für meine Oma war das Ganze völlig normal. Besuch aus dem Jenseits. Auch diese Geschichte kann ich nur nach dem Wortlaut meiner Mutter wiedergeben, denn auch dort war ich sehr klein. Ich muss circa 4 Jahre alt gewesen sein. Es war abends und ich war wohl sehr krank, mit Fieber und allem, was dazu gehört. Meine Mutter war ziemlich unruhig. Ich bin das erste Kind und meine Mutter war selbst erst Anfang 20. Irgendwann fing ich an zu weinen und meine Mutter wollte nach mir sehen, da sie Angst hatte, das Fieber sei wieder gestiegen. Doch als sie in mein Zimmer kommen wollte, ließ sich die Tür nicht öffnen. Doch statt panisch zu werden, erzählte meine Mutter, dass sie plötzlich ein Gefühl überkam, das ihr absolute Ruhe brachte. Ein Gefühl von Sicherheit. Sie war mit einem Mal völlig entspannt und versuchte gar nicht weiter, die Tür zu öffnen. Nach einiger Zeit, sie konnte nicht sicher sagen, wie lange sie einfach dort stand, hörte sie mich lachen. Sie versuchte erneut, die Tür zu öffnen und siehe da, sie ging auf. Als sie zu mir kam und meine Stirn berührte, um zu sehen, wie es um das Fieber steht, stellte sie fest, dass es gesunken war, da ich kaum noch warm war. Sie fragte, warum ich so gelacht hatte, und ich erzählte ihr, dass ich Besuch von meinem Freund hatte. Sie dachte sich dabei nichts weiter. Sie ging davon aus, dass ich im Fieberwahn halluziniert haben musste. Kurz darauf schlief ich ein und die Nacht war ruhig. Am darauffolgenden Tag ging es mir schon viel besser. Also machte meine Mutter sich daran, die Wohnung in Ordnung zu bringen, und ich spielte in meinem Zimmer. Plötzlich hörte meine Mutter mich aus dem Zimmer sprechen und lachen. Als sie in mein Zimmer kam, um zu sehen, wieso ich so lache, sah sie nichts. Als sie mich fragte, mit wem ich da gesprochen hatte, antwortete ich, dass mein Freund bei mir sei, der auch gestern schon da war. Meine Mutter war kurz verwirrt, dachte dann aber an einen imaginären Freund. Nichts Untypisches für Kinder in diesem Alter, oder? Ich spielte und sprach in den folgenden Tagen wohl öfter mit meinem Freund. Und meine Mutter fand irgendwann heraus, dass dieser auch einen Namen hatte. Peter. Sie fand es etwas merkwürdig, wie ich ausgerechnet auf so einen Namen komme, aber sie nahm es so hin. Eine ganze Weile später, Peter besuchte mich weiterhin immer mal wieder, war ich bei meiner Oma, da meine Mutter Dinge erledigen musste. Meine Oma räumte mit mir ein paar Schränke auf und wir stießen dabei auf alte Fotos. Kinderfotos meiner Mutter und ihrer Geschwister und Bilder, auf denen meine Großeltern noch jung waren. Wir schauten diese durch und plötzlich, so gab meine Oma die Situation wieder, schrie ich freudig auf, »Oma, du hast ja ein Bild von Peter!« Meine Oma war geschockt und hielt inne. Das Bild, welches meine Oma in der Hand hielt, zeigte einen Jungen mit schwarzen Haaren und einer großen Brille. »Oma, woher kennst du meinen Freund?« Und meine Oma musste schlucken, legte das Bild zur Seite und sagte, sie müsse Mama anrufen. Wenig später kam meine Ma zurück und meine Oma erzählte ihr, dass sie wüsste, wer mein Freund ist, und zeigte meiner Mutter das Bild von meinem Freund. Meine Mutter brach in Tränen aus und wollte von mir wissen, ob ich ganz sicher bin, dass genau dieser Junge mich besuchen würde. Ich war ganz sicher und verstand nicht, warum meine Mutter weinte. Dann zeigte meine Oma mir weitere Bilder von meinem Peter. Peter heißt genau genommen Heinz-Peter. Er ist der ältere Bruder meiner Mutter. Er starb mit 12 an einem Aneurysma im Kopf. Meine Mutter war damals erst 9 Jahre alt und dabei, als er starb.
Sie hat seinen Tod nie verarbeitet, weil er ihr ein und alles war. Deswegen hatte es auch nie Fotos von ihm in unserer Wohnung gegeben. Und auch in der Wohnung meiner Oma gab es keine, da mein Opa den Tod genauso wenig ertragen hatte. Mein Onkel, den ich nie getroffen hatte, war also scheinbar mein Freund. Doch jetzt konnte meine Mutter sich auch ihr Gefühl erklären, von dem Abend, an dem ich so krank war und sie nicht in mein Zimmer kam, weil es okay war. Ihr Bruder war da gewesen und passte auf mich auf. Meinen Onkel habe ich noch ziemlich lange gespürt, bis ich circa 15 Jahre alt war. Ich sage bewusst gespürt, denn bewusst gesehen habe ich ihn nicht, aber er gab mir Zeichen. Und da war dieses Gefühl, was mich zu einer weiteren Geschichte führt. So, vor dieser Geschichte steht jetzt Achtung, Pia, stark sein. Ja, witzig. Jetzt lese ich das ja selber vor. Witzig, witzig. Aber gut, sie ist überschrieben mit dem salbungsvollen und verheißungsvollen Titel Die Schattengestalt.
Was macht eigentlich unsere Strichliste? Keiner weiß es.
Nee, keiner weiß es. Irgendjemand hat doch in der letzten Folge nochmal gesagt, holt eure Strichlisten raus. Ja. Aber haben wir nicht gemacht. Ja, wir müssen vielleicht mal wieder anfangen.
Wir müssen nochmal alles durchhören und nochmal mitzählen.
Als ich im Teenageralter war, so circa 13 Jahre alt, haben wir in einem Rathaus gewohnt. Ein altes Gebäude, das 1907 erbaut wurde. Ja, das klingt verrückt, aber in dem Rathaus gab es im Obergeschoss eine Mietwohnung. Rein optisch war diese Wohnung sehr schön. Ein 15 Meter langer Flur, von dem sich nach links hin direkt neben der Eingangstüre mein Zimmer abzweigte. Ein Stück weiter das Badezimmer, der Raum danach links die Küche, bis am Ende des Flurs das Wohnzimmer kam. Von dort gingen zwei Zimmer ab, das Schlafzimmer meiner Mutter und das Zimmer meines Bruders. Vor dem Wohnzimmer ging auf der rechten Seite des Flurs eine kleine Treppe hoch, nur 6 oder 7 Stufen bis zu einer kleinen Türe, die so circa 1,50 hoch war, mit einem kleinen Milchglasfenster. Diese Türe führte, nur versperrt mit einem Riegel, zum Speicher des Rathauses. Ein gruseliger Ort. Der Raum war groß, er streckte sich über die gesamte Wohnfläche, war muffig und staubig. Man konnte direkt auf die Dachpfannen blicken und es gab nur eine kleine Lampe mit einer nackten Glühbirne. Ich hasste den Speicher und ich hasste die Wohnung. Ich habe schon seit ich denken kann furchtbare Angst vor der Dunkelheit. Und wenn ich nach Hause kam, musste ich durch den Haupteingang des Rathauses. Das hieß, Türe aufschließen und hinter einem wieder abschließen. Dann durch das dunkle Rathausgebäude, denn da es keinen klassischen Hausflur gab, gab es auch kein klassisches Hausflurlicht, welches man anschalten konnte und das nach einiger Zeit wieder alleine ausgeht. Also durch die dunklen Flure, an den Büros vorbei, bis in das noch dunklere Dachgeschoss in unseren Hausflur, in dem komischerweise das Licht nie funktionierte, trotz mehrfacher Besuche eines Elektrikers. Ich hatte immer ein sehr bedrückendes Gefühl und es passierten etliche merkwürdige Dinge dort. Das Schlimmste aber war diese Speichertreppe. Ständig hatte ich das Gefühl, dass dort oben jemand steht und mich beobachtet. Auch in unserem Flur in der Wohnung funktionierte niemals lange das Licht und ich musste, wenn ich aus meinem Zimmer kam, ein Stück durch den Flur gehen, um ins Badezimmer zu kommen. Und immer mit Blick auf diese Speichertreppe. Und irgendwann habe ich sie gesehen. Diese Gestalt. Ein großer, schwarzer Schatten. Man konnte kein Gesicht sehen und dennoch diesen Blick spüren. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch jemand anstarrt? Dieses Gefühl, nur bedrohlicher. Es war böse und es sah mich. Irgendwann bewegte es sich. Ich hörte nachts diese Schritte im Flur und es kam in meine Richtung. Jede Nacht. Nach einer Weile kamen Stimmen dazu. Keine, die man klar versteht, aber es klang, als würde ein Mann schreien, dann eine Frau und dann ein Knall. Ohne, dass es einen wirklichen Knall gab. Ich weiß, das klingt verwirrend. Es war mehr wie ein Gemurmel, als würden Nachbarn 3 Wohnungen weiter streiten. Nur hatten wir ja keine Nachbarn. Aber die Stimmen waren da und ich hatte Angst. Irgendwann kam es. Ich war abends in meinem Zimmer. Es saß auf meinem Schreibtisch und starrte. Es bedrohte mich mit seinen Blicken. Als ich das kaum noch aushalten konnte, habe ich mit meiner Oma darüber gesprochen. Die Frau, die mich niemals verurteilen würde. Und sie erklärte mir, dass diese Gestalt ein böser Geist ist und sie befürchtet hatte, dass es so kommen würde. Ich war verwirrt über die Aussage und wollte genaueres wissen. Meine Oma erzählte mir, dass meine Mutter schuld daran sei, dass dieser Geist bei uns ist. Sie habe mit 16 im Keller mit Freundinnen Gläserrücken gemacht. Dabei haben die Mädchen wohl etwas Böses gerufen. Und als ihnen das klar wurde, haben sie die Session nicht regelkonform abgeschlossen.
Als meine Oma das mitbekommen hat, hat sie versucht, mit einem geweihten Kreuz, das sie unverzüglich in den Keller gelegt hatte, Schlimmeres zu verhindern. Doch es war schon zu spät. Meine Oma war überzeugt davon, dass dieser Geist sich an meine Mutter geheftet hatte. Und weil sie seitdem immer wieder versuchte, es zu verdrängen und nicht mehr an Übernatürliches zu glauben, sei dieser Geist nie gegangen. Und jetzt habe er wohl gemerkt, dass ich ihn wahrnehmen kann und versucht, sich an mich zu heften. Meine Oma ging sofort los und holte mir ein geweihtes Kreuz und schenkte mir ein Foto meines Onkels. Und ich sollte ihr versprechen, diese Dinge zu Hause auf meinen Schreibtisch zu stellen. Gesagt, getan. Das Einschlafen fiel mir an diesem Abend schon um einiges leichter. Vielleicht war es, weil meine Oma mir glaubte, oder vielleicht, weil ich mir sicherer war wegen der Dinge, die meine Oma mir gab. Trotzdem wurde ich nachts wach. Es muss so 2 Uhr gewesen sein. Die Schritte. Sie kamen näher. Ich hörte sie den Flur entlang kommen. Ich schaute zur Tür. Jetzt hätten die Stimmen einsetzen müssen. Da sind sie. Erst er. Erst laut, dann sie. Sie hat Angst. Der Knall. Ruhe. Ich drehte mich zu meinem Schreibtisch um. Und es war da und es wirkte noch wütender. Doch mit einem Mal war es weg. Es wirkte, als würde das Mondlicht plötzlich heller in mein Zimmer scheinen. Und dieses selige Ruhegefühl. Ich merkte, wie ich müde wurde. Ich legte mich hin und erinnerte mich noch, dass ich mich laut bei meinem Onkel bedankt habe. Ich bin überzeugt, er war da und hat es vertrieben. Die Stimmen sind allerdings geblieben, jede Nacht, aber die Gestalt hielt sich von meinem Zimmer fern und zog sich auf unsere Speichertreppe zurück. Dort allerdings war es bedrohlicher als vorher, so sehr, dass sogar Freunde von mir und auch meine Mutter diese Gestalt mehr oder weniger wahrgenommen haben. Eine Freundin meiner Mutter, die oft auf unserem Sofa übernachtet hatte, von dem aus man bei geöffneter Tür direkt die Speichertreppe sehen konnte, sagte ihr irgendwann morgens, dass sie nicht mehr bei uns schlafen könne. Sie fühle sich beobachtet vom Speicher aus und sie habe so ein bedrückendes Gefühl. Und meine Mutter schwört darauf, dass sie nie mit ihr über diese Gestalt gesprochen hat. Wenige Jahre später sind wir ausgezogen, raus aus der Wohnung und in eine neue Stadt. Und meine Oma zwang meine Mutter dazu, die neue Wohnung vorab auszuräuchern und ein paar Kreuze aufzuhängen. Es half. Es passierten zwar weiter komische Dinge, aber die Stimmen und die Gestalt waren nicht mehr dort. Zuletzt, und es ist ja auch schon viel, eine kurze Story, die die Stimmung etwas hebt. Grüße von Opa. Kurzes Vorwort. Ich bin in schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern haben sich früh getrennt und leider floss immer nur böses Blut zwischen meinen Eltern. Dazu kommt, dass meine Mutter leider nicht gerade die liebevollste Frau und auch psychisch sicher nicht ganz gesund war. Sie ließ also nie eine Situation aus, die Familie meines Vaters schlecht zu reden. So kam es, dass ich mit 10 oder 11 keinerlei Kontakt mehr zu dem Teil der Familie hatte. Also auch nicht zu meinem Opa, den ich als Kind so sehr geliebt habe. Ich habe erst wieder Kontakt zu ihm gehabt, als ich 21 Jahre alt war und von zu Hause ausgezogen. Leider war uns nicht viel Zeit zusammen vergönnt. Mein Opa starb, er war schwer lungenkrank. Ich hatte ihn gerade erst zurück und dann wurde er mir wieder genommen. Ich hätte ihm gerne so viel noch gesagt und erzählt und hatte keine Chance. Ich wollte doch, dass er weiß, dass er nie etwas dafür konnte, warum ich als Kind nicht mehr kam. Ich wollte, dass er weiß, wie lieb ich ihn habe. Ich war nur sehr glücklich, dass er seine Urenkelin noch kennenlernen konnte. Ich war verzweifelt, doch dann kam mir ein Gedanke. Wieso tue ich nicht das, was ich gut kann? Meine Worte aufschreiben. Ich schrieb meinem Opa also einen Brief. Alles, was mir auf der Seele brannte, was gesagt werden musste, worum ich ihn bitten wollte. Es wurde ein sehr langer Brief. Und nun? Du Idiot, er wird ihn nie wieder lesen können. Oder doch? Ich muss sagen, ich glaube fest daran, dass es etwas nach dem Tod gibt. Was? Keine Ahnung. Aber irgendwas. Ein Leben voller Herausforderungen und Lernen kann nicht darin Ziel finden, einfach nur die Augen für immer zu schließen. Es kam also der Tag der Beerdigung. Es war ein sonniger, angenehmer, lauer Tag. Er wirkte ein wenig bunter und trotz meiner Trauer hatte ich ein angenehmes Gefühl im Herzen. Nach der Trauerrede gingen wir zum Grab, um die Urne beizusetzen. Ihr kennt doch sicher alle den Brauch, dass man der Urne oder dem Sarg eine Blume nachwirft, oder? Das passierte auch hier. Nach der gesamten Familie war ich an der Reihe, aber ich nahm keine Blume. Ich warf meinen Brief in das Loch, in dem nun die Urne stand. Ja, es gab komische Blicke aus der Trauergemeinde, aber für mich fühlte es sich richtig an. Der Tag ging zu Ende und ich war froh, bald wieder in meiner Wohnung zu sein. Eine kleine Zwei-Zimmer-Maisonette-Wohnung in einer kleinen Siedlung mit Häusern, die alle gleich aussehen und aufgeteilt sind. Alles 4 Parteienhäuser. Eine kleine Siedlung, in der sich noch jeder kennt und in der auch mein Opa zuvor Jahre gewohnt hatte. Endlich alleine. Naja, nicht ganz. Ich lebte dort mit meiner 2-jährigen Tochter. Als ich sie danach ins Bett gebracht hatte und das Babyphone eingeschaltet hatte, ging ich nach oben, wo sich in dem kleinen Zimmer unter dem Dach mein Schlafzimmer befindet. Wobei Schlafzimmer etwas viel ist. Der Raum war gerade groß genug für mein großes Bett und eine kleine Kommode, auf der mein Fernseher stand. Ich schaltete diesen ein, aber ohne Ton, einfach nur, weil ich die Dunkelheit seit meiner Kindheit hasse. Ich legte mich hin, starrte an die Decke und mir liefen die Tränen über die Wangen. Irgendwann schlief ich ein, das Babyphone lag neben mir und plötzlich schreckte ich hoch. War da ein Geräusch? War das eine Katze? Ich wartete ein paar Sekunden und hörte es diesmal deutlich. Ein Maunzen. Woher kam das? Ich hatte keine Katze. Und auch meine Nachbarn nicht. Da war es wieder, ganz deutlich. Es kam aus dem Babyphone. Ich war noch immer verwirrt und ging in das Zimmer meiner Tochter runter und überlegte auf dem Weg dorthin, welches Spielzeug solche Geräusche macht. Im Zimmer angekommen, schlief die Kleine tief und fest und auch sonst war alles ruhig. Aber ich hatte es doch laut und deutlich gehört. Oder wurde ich verrückt? Ich stand dort, das Babyphone noch immer in der Hand und hörte es erneut. Eine Katze, die mauzt. Aus dem Babyphone. Nein, ich kann das nicht. Ich schaltete das Ding aus und legte mich auf das Sofa, um zu hören, wenn die Kleine wach wird. Aber wirklich schlafen konnte ich nicht mehr. Am nächsten Tag, nachdem ich meine Kleine in die Kita gebracht hatte, ließ mich der Gedanke an die Ereignisse vergangener Nacht nicht los. Also stellte ich das gesamte Kinderzimmer auf den Kopf, um dieses Spielzeug zu finden. Nichts. Nichts, das die Geräusche einer Katze macht. Aber das konnte nicht sein. Ich hatte es gehört. Dann kam mir ein Gedanke. Man sagt ja, dass solche Geräte sich schon mal mit anderen Geräten in der Nähe verbinden können. Vielleicht ist das passiert. Es gab ein paar Häuser weiter eine Familie, die kleinere Kinder hatte. Eigentlich nicht mehr in einem Babyphone-Alter, aber wer weiß. Ich habe also kurzerhand nachgefragt, ob sie eins besitzen. Nein, kein Babyphone und auch keine Katze. Ich werde also doch verrückt. Die Trauer wird es sein. Oder? Am Nachmittag hielt ich das Gedankenkarussell nicht mehr aus und musste mit jemandem reden. Oma. Kurz zur Erklärung. Bei dem verstorbenen Opa handelte es sich um die väterliche Familie, bei Oma um die mütterliche. Sie würde mich nicht für verrückt halten. Ich erklärte Oma also alles und erzählte ihr auch irgendwann im Laufe des Telefonats von dem Brief, den ich Opa mitgab. Plötzlich hielt Oma inne und fragte mich ganz ruhig, »Liebes, was hast du Opa geschrieben? Du musst nicht alles erzählen, nur so allgemein.« »Viele Sachen, die ich gerne gesagt hätte. Dass ich ihn lieb habe, dass es nie an ihm lag, wieso wir so lange nicht gesprochen haben und dass es mir leid tut, dass es so war und, naja, dass er nicht zu weit weggehen soll, falls dem anderen Opa, der zu dem Zeitpunkt auch schon schwer krank war, etwas passiert. Dann könnten die beiden, die sich sehr mochten, zusammen übergehen.« Wieder schwieg Oma eine Weile und ich dachte, sie war vielleicht etwas verärgert wegen Letzterem. Aber dann fragte sie mich, »Liebes, wie genau hast du deinen Opa immer genannt?« Ich überlegte kurz. »Mimi-Opa?« »Ja genau, und wieso hast du ihn so genannt?« »Na, wegen der...« Oh Gott, mir blieb der Rest des Satzes in der Kehle stecken. Meine Oma seufzte zufrieden. »Richtig, wegen der Katze«, sagte sie. »Kommst du nun von selbst drauf?« »Du meinst, kann das sein?« Meine Oma war sich sicher. »Ja, Opa hat dir nur sagen wollen, dass er noch da ist. Er hat deinen Brief bekommen. Er wartet.« Ich hatte eine Gänsehaut und mir liefen die Tränen über die glühenden Wangen. »Danke, Oma.« Am Abend saß ich allein bei Kerzenschein in meinem Wohnzimmer, stellte ein Bild von meinem Opa auf und schaltete nach langem Überlegen das Babyphone ein. »Opa, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber danke.« »Danke für das Zeichen. Ich liebe dich und ich vermisse dich. Aber du hast mir einen Riesenschrecken eingejagt.« Ich weine und schluchze, muss aber trotzdem kurz auflachen. »Ich dachte, ich werde verrückt, aber jetzt weiß ich, dass ich es nicht bin. Aber ich werde dieses Ding entsorgen. Das ist mir nun doch zu gruselig.« Ich glaubte, war mir aber nicht ganz sicher, kurz bevor ich das Gerät ausschaltete, noch einmal kurz dieses Mauzen zu hören. Ich habe das Babyphone entsorgt. Ich wusste ja jetzt, dass mein Opa da war. Es ist aber auch nicht so, als hätte mein Opa nicht andere Wege gefunden zu kommunizieren, aber davon gerne ein andermal mehr. So, das war nun alles sehr viel. Ich könnte allerdings noch ewig so weitermachen, denn es fühlt sich gut an, diese Dinge jemandem erzählen zu können, der einen nicht für verrückt erklärt. Falls ihr noch ein paar Geschichten aus dem Altenheim braucht oder von dem kleinen Jungen, der bei mir und meiner Schwester gewohnt hat, gebt gerne Bescheid. Gerne nehme ich euch das auch als Memo auf, falls ihr das noch brauchen könnt. Wir hören uns dann so, ich denke, 2027. Bis dahin passt auf euch auf, es ist gefährlich da draußen. Kleine Nachricht nebenbei, euren Podcast, vor allem den Creep-Me-Out-Teil im Nachtdienst in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung zu hören, ist keine schlaue Idee.
Oh mein Gott, das war so viel und es war so schön und so atmosphärisch geschrieben. Voll. Und du wirkst so sympathisch, liebe Michelle.
Voll.
Ja. Oh Gott. Ich muss mich auf jeden Fall anhand, also du hast ja Gott sei Dank Überschriften eingefügt, das ist sehr gut.
Ja.
So, genau.
Wir können als ja erstes, mal nach und nach durchgehen. Ne?
Genau, als erstes hatten wir Besuch bei Oma.
Genau.
Das fand ich verrückt.
Ja, das finde ich ganz gruselig. Ehrlich,
das ist so also Astralreisen-mäßig.
Ja, aber finde ich irgendwie geil. Also das ist so der, weißt du, das ist so ein, also das ist gruselig, aber auf so eine gute Art, weil das ja so was familiär cozy Belegtes hat, ne? Und es erinnert mich an so Kinderbücher. Weißt du, es wäre so ein super guter Plot für den Anfang von so einem Kinderbuch, in dem diese Art von Reisen oder ich sag mal übernatürliche Fähigkeiten einfach innerhalb der Familie bekannt sind. So, weißt du, der Rest der Welt weiß nichts davon, aber die wissen über sich Bescheid. Und und dann ruft Oma zu Hause an und sagt, ey, was ist los mit dem Kind so?
Ja,
ne,
aber ey, deine Oma wirkt auch wirklich cool, muss man sagen.
Ja, muss man auch sagen, finde ich auch.
Ja. So voll im Reinen mit den Dingen und so.
Total.
Ja.
Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Ja. Dann hatten wir Besuch aus dem Jenseits von Heinz Peter.
Ah ja, das hat mich berührt, muss ich sagen.
Mich auch.
Das verstehe ich.
Man denkt sich erst so, ach ja, Kinder, Fantasiefreunde, wer hatte sie nicht?
Ja, genau.
Und dann, das würde mich, also als Mutter würde mich das sehr aus der Bahn werfen.
Ja, auf jeden Fall hat dies die Mutter ja auch. Wir haben also die beschriebene Reaktion ist ja durchaus dem Anlass angemessen, sag ich mal. Also finde ich schon, fand ich auch auf jeden Fall schon krass. Und ja, sehr rührend. Ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich halt glaube, dass Kinder, die imaginäre Freunde haben, wer weiß denn das, ob das imaginäre Freunde sind oder tatsächlich irgendwelche Seelen? Weil wenn wir davon ausgehen, ich sage ja immer, dass ich glaube, dass Kinder noch deutlich verbundener mit dem Jenseits sind, wenn es so ein Jenseits gibt und wir das jetzt mal voraussetzen, dann bin ich davon überzeugt, dass die Kinder näher dran sind, weil ihnen noch nicht ausgetrieben werden konnte, dieses Gespür zu haben. Und weil, wenn es das Jenseits gibt, und es gibt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, sowas wie Reinkarnation oder so, oder die Seelen kommen aus dem Jenseits quasi in Form eines Babys auf die Erde, dann sind sie da vorher, kurz vorher noch gewesen und sind noch nicht so weit davon entfernt. Und deswegen denke ich immer, in wie vielen Fällen beschäftigt man sich denn tatsächlich mit den imaginären Freunden von Kindern? Und in wie vielen Fällen gibt es überhaupt die Chance rauszufinden, ob das irgendjemand war, den man kannte, weil man das vielleicht abtut, so wie viele Eltern das sicherlich tun und einfach gar nicht so richtig da
nachfragen.
In eine Recherche gehen. Genau, wer ist denn das eigentlich? Genau.
Ja. So, dann die Schattengestalt-Geschichte hatten wir als nächstes.
Ja, also die Schattengestalt-Geschichte ist natürlich der Albtraum meiner schlaflosen Nächte.
Der Traum deiner schlaflosen Nächte.
Ja, genau. Der Stoff, aus dem meine Albträume gemacht werden, wenn ich denn welche hätte.
Ja.
Vielen Dank da auch an der Stelle für die Warnung. Ich finde aber das Setting so geil in der Geschichte.
Voll.
Mit dem Rathaus.
Das ich dachte mir auch, was für eine coole Wohnung.
Ja, aber ich kann auch verstehen, dass du das gehasst hast, weil es natürlich auch wirklich, wirklich sehr unheimlich ist.
Ja.
So, ne? Irgendwie.
Das stimmt.
Das verstehe ich
total. Ja. Und auch mit diesem Speicher und so, es ist halt schon so ein Setting, das liefert einfach auch alles dafür. Und dann diese Freundin, die sagt, ich kann nicht mehr bei euch schlafen, weil ich mich beobachtet fühle. Also es ist ja nicht nur eure Familie, die da so ein Gefühl hatte.
Wenn sich das dann so bestätigt, unausgesprochenerweise.
Und, Fingerchen, wir spielen kein Gläserrücken, Freunde ja. und Freundinnen der Sonne.
Ja,
also,
machen wir nicht.
Ne? Genau, das
sowas
machen wir
kommt
nicht.
Von sowas, sagt Pia.
Das sag ich immer. Und da sieht man es mal wieder. Nicht? Man, mag man dran glauben oder nicht, aber wieso riskiert man das? Im Ernst?
Ja. Ja, ja.
Genau. Und genau, Grüße von Opa, die ist natürlich total süß. Und auch so, es ist ja sehr meta. Opa hat da einen sehr subtilen Weg gefunden, sag ich mal, sich bemerkbar zu machen über seinen Spitznamen.
Ich glaube, man muss sich dann ja auch Gedanken machen im Jenseits, wie kann ich jetzt Präsenz zeigen, ohne zu gruseln.
Ja, klar, stimmt. Ja, stimmt.
Das ist ja auch eine Herausforderung.
Fair Point. Ja, absolut, ja. Absolut. Ist eine Herausforderung, ne? Das stimmt. Mhm.
Deswegen ist das auch ein sehr charmanter Weg, aber ich finde es auch sehr süß, dass du das mit dem Brief gemacht hast und so. Und
ja,
ich denke, also warum auch nicht? Also das ist ja oft so, ne? Also auch wenn nicht unbedingt, weil jemand stirbt, aber wenn Dinge unbeantwortet bleiben oder unausgesprochen bleiben, dann kann es halt immer helfen, das einfach auch
das
mal für sich runterzuschreiben und sei es das dann zu verbrennen oder sonst wie in die Welt zu schicken.
Absolut.
Dann ist es einmal raus.
Ja. So. Voll.
Ja.
Voll.
Da habt ihr beide einen schönen Weg der Kommunikation gewählt.
Total. Auch wenn du den gekappt hast. Aber ich verstehe das auch. Man darf auch abschließen und das ist auch in Ordnung. Und du weißt ja, dass er da ist. Genau.
Genau. So ist das.
Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Einsendungen heute.
Mhm. Ein Fest.
Es war
ich fand
ein
das sehr cozy.
Fand ich auch.
Ja.
Fand ich auch.
Und heute, emotional heute auch teilweise sehr aufreibend. Das
absolut.
Ist manchmal ein Wechselbad der Gefühle.
War halt wieder so ein...
Es ist sehr intim oft.
Ja, genau, genau. Heute war wieder sehr familiär, sehr viel vertrauensvolle Informationen. Genau, und ich hoffe, dass es allen gut geht, auch nach Hören der härteren Geschichten, sag ich jetzt einfach mal. Ne?
Ja.
Genau. So, bevor wir jetzt rausgehen, noch einmal
Pia Hausmeister
die
noch
übliche
kurz.
Hausmeisterei, das ist ja mein Job, ne?
Mhm.
So. Wir gehen wieder mal auf Tour, liebe Leute, und zwar nächstes Jahr. Und der Vorverkauf ist schon richtig, richtig tüchtig angelaufen, also ran an den Speck. Wenn ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für irgendwen braucht, wir werden uns einen tollen Live-Fall überlegen und mitbringen und eine tolle Live-Show auf die Bühne zaubern. Und hätten euch natürlich sehr gerne dabei, und zwar entweder in München am 27.10.2026 zu unserem Tourauftakt, dann in Stuttgart am 29.10., in Leipzig am 5.11., in Hannover am 15.11., in Berlin am 23.11., in Hamburg am 24.11., in Köln am 29.11. und in Frankfurt als großes Finale am 3.12.2026. Das sind unsere Tourtermine.
So
und ihr bekommt die Tickets überall, wo ihr gerne Tickets kaufen möchtet und könnt. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. Wir haben Bock auf gefüllte große Hallen und mit euch einen richtig schönen Abend zu erleben. In diesen
ganz genau.
tollen, tollen Venues.
So sieht's aus. Und nicht verwechseln, nächstes Jahr gehen wir auf Tour, 2026,
genau.
nicht
richtig.
Dieses Jahr. Das wäre nämlich, da müssen wir nämlich erst noch irgendwie das mit dem Zeitreisen in den Griff kriegen.
Ganz genau.
Da gab es in der Vergangenheit schon Verwechslungen und Leute, die gesagt haben, wie soll ich das so spontan denn jetzt machen? Deswegen ist es absolut gar nicht spontan.
Nee, es ist ganz viel Zeit.
Genau.
Genau.
So ist es.
Wir freuen uns, wenn ihr fleißig Tickets
wie Bolle.
Euch holt. Genau.
Und wenn wir uns dann da zahlreich face-to-face sehen.
So ist es.
Im Übrigen müssen wir daran denken, sollten wir jemals dieses Reel machen, in dem wir zeigen, wer von uns, wie unser Team aussieht, unser Team vorstellen, dürfen wir nicht vergessen, hinzuzufügen, dass du hier fürs Facility Management
so ist es auf jeden
zuständig
Fall.
Bist.
Ja, absolut.
Die Hausmeisterei.
Absolut, so ist es. Ja. Stimmt, hast du recht. Dieses Reel sollten wir irgendwann dringend machen. Okay, Reminder für uns.
Ja, gut. Auf jeden Fall. Okay. Gut, ihr Mäuse. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören, wenn wir uns wieder einem True Crime Fall widmen. Und bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.